800 Milliarden oder fast eine Trillion Marktbewertung, die up for grabs ist. Und jedes Modell, was so viel Marge hat, ist angreifbar. Also ja, die Netzwerkeffekte sind stark.
Die kaufen sich die besten Journalisten ein, zeigen, dass man independent ist und ja, machen eigentlich Journalismus ein bisschen mehr kaputt.
Und eher Fastfood als Sterneküche aus Marketing-Sicht. Moin.
Was macht mein Osterhase? Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Und selbst?
Super. Was ist heute für ein Tag?
Karfreitag ist es heute.
Und warum sind wir schon am Samstag in deinem Podcast-Player?
Um die leidende Bevölkerung in der Osterruhe zu unterstützen und uns den höchsten christlichen Feiertag selbst freizuhalten. Oder? Ist Sonntag der höchste? Ich verwechsel das immer. Ich glaube, bei den Evangelien, die kasteien sich lieber, da ist, glaube ich, Freitag. So gut kenne ich mich damit auch nicht aus.
Auf jeden Fall, wir haben gedacht, wir wollen unser Wochenende ein bisschen freischaufeln und euch schon früher mit unserem Podcast verwöhnen. Kann man verwöhnen sagen? Ja, kann man machen.
Es gibt am Wochenende ja auch in der Regel auch keine neuen News. Deswegen kann man von der Newslage her das auch irgendwie am späten Freitag mal machen.
Ich bin gespannt. Ich war auf jeden Fall in einigen Rapid Holes in den letzten 24 Stunden. Vielen Dank. Ich habe mich wieder mit Jay-Z und Nas beschäftigen dürfen.
Das scheint dir Spaß zu machen schon.
Und sonst ist es Anfang des Monats, das erste Quartal ist rum. Weißt du, was jetzt kommt?
Die Earnings Season.
Nee, die Vorsätze.
Ach
mein
so.
Freund.
Piff, wieso denn?
Aus. Podcast machen, relativ gut. Was macht Projekt Lulu?
Müssen wir dir jetzt jedes Mal durchsprechen etwa?
Jeden Monat.
Das ist noch verschoben auf unbestimmte Zeit. Ich bin mir gerade nicht
was
so sicher.
Was macht dein Bloomberg Terminal?
Ich kriege ja nicht mal meinen zweiten Monitor gerade an, deswegen.
Wie klappt es mit deinem Facebook-Rückzug?
Ah, das schreitet weiterhin voran.
Okay, also du hast wieder 4 Wochen Zeit, danach sprechen wir nochmal kurz über deine Vorsätze.
Ja, wenn es sein muss. Was waren deine denn? Ich vergesse es mal.
Familien-Arbeits-Setup, weniger Handy, weniger Twitter, weniger LinkedIn.
Ja, top.
Mindestens 15 Minuten Sport am Tag und 52 Doppelgänger-Podcast-Folgen.
Ich frage mich nur, was du uns denn immer erzählen willst, wenn du nur Sport machst und sonst alle Kanäle meidest.
Naja, wieso? Wir sprechen ja einmal die Woche. Wir könnten jetzt, da ich ja jetzt abends nicht mehr vor die Tür darf in Hamburg, können wir jetzt eigentlich wieder jeden Tag aufnehmen.
Habt ihr Ausgangssperre?
Ja, ab jetzt. Ah,
vermutlich zu Recht.
Genau. Was war denn sonst so die Woche los? Oder soll ich noch eine? Ja, doch, ich hätte noch eine Frage für dich. Zoom hat mir eine Nachricht geschrieben, dass wenn ich jetzt ein Daily-Abo schließe, dass ich 25% spare.
Daily-Abo?
Yearly natürlich. Yearly-Abo, also das Pro-Abo. Versuchen die jetzt nochmal die Zahlen zu schönen, bevor Earnings ist?
Also die Earnings wären auf jeden Fall. Wann kam die E-Mail denn?
Vor 2-3 Tagen.
Ach so, zum Ende des Quartals. Das wäre krass. Das war ja der 30. März. Ja, die werden kompliziert aussehen, die Zahlen, weil es ja das erste Mal Corona mit Corona verglichen wird. Also Q1 war das stärkste Corona. Die werden ernüchternd aussehen, die Zahlen, glaube ich. Ich glaube, nicht wirklich schlimm, aber man hat ja in den Billings schon gesehen, dass das kompliziert wird. Das hatte ich ja mal so vorgerechnet. Ich bin relativ sicher, dass die nicht so toll aussehen werden.
Und sonst, wie war sonst so die Woche an der Börse?
Die war geprägt, lass mich überlegen, vom Archegos-Skandal oder Sell-Off oder wie auch immer man das nennen möchte. Hast du das mitbekommen?
Ich habe ganz kurz es gesehen, aber Freitag muss irgendwie ein sehr spannender Tag gewesen sein. Und ich habe es hauptsächlich gemerkt, dass meine Farfetched-Aktie sich irgendwie nach unten bewegt hat.
Freitag ist doch heute.
Ja, letzte Woche.
Achso, Farfetch war da auch drin mit?
Ja.
Achso, das wusste ich gar nicht. Also prinzipiell ist Folgendes passiert. Oder willst du schon erzählen, was du weißt?
Ich weiß gar nicht. Ein reicher Mann hat gehebelt, ziemlich viel Geld gehabt und dann sind die Märkte nach unten gegangen und zu viele Banken haben ihm wahrscheinlich Geld ausgeliehen, ohne es zu prüfen und dann ist die Person untergetaucht, irgendwie so.
Das hast du, dass er untergetaucht ist, wusste ich auch nicht, aber bis dahin hast du das schon sehr gut erklärt. Genau, es geht um Bill Wang, ein koreanischstämmiger Investor, hat investieren gelernt beim berühmten Tiger Management von Julian Robertson, das ist ein legendärer Investor, und hat für den irgendwie Anfang der 2000er Tiger Asia gemanagt, also den großen asiatischen oder den größten asiatischen Hedge Fund zu der Zeit. Sogenanntes Baby Tiger, also Tiger Management ist so in verschiedene, in Tiger Global und verschiedene Tiger Asia zerfallen, oder wurde, ja, wurde so fortgesetzt und er den Asia gemanagt. Und ist unter anderem 2012, glaube ich, dadurch aufgefallen, dass er wegen Insider-Trading schon mal vier Jahre Börsenverbot in Hongkong bekommen hat und dann die ersten Banken aufgesagt, also ihn zur Persona non grata erklärt haben und mit ihm kein Business mehr machen wollten. Und deswegen hat er Tiger Asia umbenannt, oder hat dann also es wird immer Hedge Fund genannt, aber letztlich ist es jetzt ein Family Office, also er verwaltet vor allen Dingen sein eigenes Geld. Und es heißt jetzt Archegos nach so einer griechischen, das ist so ein griechischer Begriff für irgendwie Pfadfinder oder Vordenker, Vorreiter. Und da hat er bis zu 10 Milliarden, so ganz genau weiß das keiner, bis zu 10 Milliarden Geld als Family Office verwaltet. Und hat unter anderem sehr konzentrierte Positionen in, also hohe Anteile in Viacom, Discovery, Baidu, GSX, EduTech oder TechEdu, so eine E-Learning-Plattform in China. Und Tencent Music, glaube ich, das sind die ich im Kopf habe, wo er investiert war. Und er hat das, wie du schon gesagt hast, mit sehr hohen Hebeln gemacht. Das heißt, er hat sich Geld geborgt, um diese Investment zu machen und die Rendite weiter zu verstärken. Und das ist immer gut, solange alles in die Richtung geht, wie man sich wünscht, weil man dann ein Vielfaches der Rendite machen kann. Also wie ein Hebel funktioniert, ist, also sagen wir, du willst einen Bitcoin kaufen, der steht heute so bei 60.000. Und was du ja machen kannst, ist, dass du hast nur 6.000 Euro oder 6.000 Dollar, dann borgst du dir halt noch $54.000 dazu. Und wenn der Bitcoin dann nur um 10% steigt auf 66, hast du dein Geld verdoppelt, obwohl er nur 10% gestiegen ist. Andersrum, wenn er 10% fällt, dann bist du auf null. Wenn er über Nacht um 20% fällt, dann will der dir Geld geborgt hat, von dir nochmal $6.000 haben. Beziehungsweise ruft er dich über Nacht eigentlich an und sagt, schick schon mal die $6.000. Das ist der sogenannte Margin Call. Also dieses Collateral, dass die hinterlegte Sicherheit nachgefordert wird für den Hebel, weil ich eine Verpflichtung eingegangen bin damit. Und das ist hier so im großen Stil passiert. Und man geht davon aus, dass er bei einzelnen Geschäften zwischen 5- und 20-fachen Hebel hatte. Im Schnitt meinen die meisten Experten 5 bis 8-fach gehebelt. Das ist insofern sehr hoch, dass, also Hebel sind gar nicht unüblich, wenn man irgendwie nur mit Währung spekuliert oder irgendwelche kleinen Arbitragemöglichkeiten nutzt, dann erhöht das eben die Rendite. Aber wenn man in so wenigen Titeln, die teilweise miteinander korreliert sind, ist und die wiederum selber schon sehr volatil sind, dann darf man eigentlich nicht so ein hohes Risiko eingehen. Und GSX zum Beispiel ist bei Short-Sellern sehr beliebt, weil angeblich 80% der User Bots sind auf der Learning-Plattform. Das heißt, das war eigentlich relativ klar, dass die jetzt alle sehr, sehr volatil oder riskant sind, die Titel. Der hat das über sogenannte Total Return oder Total Rate of Return Swaps gemacht. Das sind letztlich sowas wie CFDs. Also du wettest mit einer Bank auf den Kursverlauf oder den Return der Aktie. Dadurch spart man Geld. Also man hat einen Hebel, man muss nur ein wenig Geld einsetzen oder man zahlt so eine Art Versicherungsprämie. Und für die feste Prämie, die man jeden Monat zahlt, bekommt man aber alles, was die Aktie an Plus macht in dem Monat. Oder trägt auch, was sie an Minus macht und muss trotzdem Versicherungsgebühr zahlen. Also Vorteil, dadurch entsteht ein großer Hebel. Und der andere Vorteil ist, niemand weiß, welche Aktien ich besitze, weil ich halt letztlich nur ein Swap, also ein Wettgeschäft oder Absicherungsgeschäft mit einer Bank habe. Und das muss ich nicht reporten, während wenn ich für 1 Milliarde Viacom-Shares halte, dann muss ich das an gewisse Aufsichtsbehörden melden. Und für Hedgefonds ist natürlich wichtig, dass andere nicht die Trades nachverfolgen können. Sei es, um sich irgendwie vor den Wall Street Bets Leuten zu retten oder damit Konkurrenten nicht eine Short-Squeeze-Strategie gegen dich fahren können oder damit niemand deinen Trades folgen kann und sozusagen Arbitrage damit macht oder Front-Run kann sogar deine Trades. Das sind die zwei großen Vorteile, warum man das über diese Rate-of-Return-Swaps macht. Und wie gesagt, da kann man halt einen Hebel einbauen, dass man sagt, ich hinterlege nur eine Million, aber dafür möchte ich an 20 Millionen Wert von Aktien die Returns kaufen. So weit, so schlecht. Und nun ist aber so gekommen, dass die Aktien alle relativ gleichzeitig gefallen sind. Bei Viacom lag es daran, die sind sehr hoch bewertet gewesen, haben dann angekündigt, dass sie um ihr Streaming, also Viacom ist ein Medienkonzern, da gehört CBS, MTV, Showtime, so TV-Sender zu. Und um ihr Streaming-Business aufzubauen, wollten sie eine Wandelanleihe von 3 Milliarden begeben, die dann den Aktienkurs verwässert. Das hat dann kurzfristig zu einem Absturz geführt. Bei RLX, das ist so ein Vaping-Konzern, also so ein ja, Dampfer-Rauch-Kram aus China, da drohte mehr Regulierung von einem Tag auf den anderen. Das gleiche bei GSX, bei diesem EduTech-Konzern. Und das ist alles innerhalb von 48 Stunden passiert. Und dadurch haben die Aktien alle relativ klar nachgegeben. So dass wenn man dann mit einem hohen Exposure dagegen gewettet hat oder mit einem hohen Leverage-Table, dass dann eben die Banken anrufen und fragen, wir bräuchten nochmal Geld, weil sich das Risiko, die Volatilität gerade stark erhöht hat. Und der Trade gerade stark gegen dich läuft schon. Und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass das Geld quasi nicht da war oder dass er überhebelt war. Und was dann normalerweise passiert ist, dass die sofort liquidiert werden. Das ist hier nicht passiert, sondern die Banken haben sich mit Bill Wang zusammengesetzt, anscheinend sogar 2 Tage vor dem Freitag, und gesagt, wie können wir das aufdröseln und mal vorsichtig. Also den war schon klar. Also wahrscheinlich hat er mit seinen 10 Milliarden mindestens 50 Milliarden an Exposure gehabt. Ja, also der Fonds hatte nur 10 Milliarden, in Anführungsstrichen nur, hatte aber damit die Kontrolle über Aktien im Wert von 50 Milliarden. Weil, ach so, das habe ich nicht vergessen zu erklären. Wenn die Bank mir so einen Swap verkauft, muss die sich wiederum natürlich selber absichern. Das heißt, die muss entweder einen anderen Kunden finden, der die Aktien schon hat und sich versichern möchte damit, indem er mir den Swap verkauft. Oder sie müssen selber die Aktien kaufen und selber die Gegenseite nehmen, um sozusagen selber kein Exposure oder kein Risiko zu haben. Und das heißt, selbst wenn ich das eben mit diesem virtuellen Swap, mit diesem ja, Wettgeschäft kaufe, muss irgendjemand dahinter immer die Aktie kaufen. Das heißt, ich bewege trotzdem den Markt, und wenn ich wieder raus will aus dem Trade, dann funktioniert es andersrum halt auch so. Das heißt, die wussten eigentlich, wenn jetzt der für 50 Milliarden diese 5-6 Aktien verkauft, dann werden da die Kurse sehr stark einbrechen, wenn das über Nacht passiert. Weil GSX ist zum Beispiel auch, die haben irgendwie relativ viel, relativ wenig, oder Viacom hat so 30 Milliarden Marktbewertung noch, GSX auch nicht super viel, ich glaube 14 oder so. Und die werden auch nicht so viel gehandelt. Wenn du da über Nacht 2 Milliarden rausziehen willst, da brauchst du halt mehrere Tage. Und der Kurs würde sehr schnell nachgeben, sehr stark, weil die gar nicht genug Liquidität in den Aktien ist. So ein bisschen, wie wir das bei der ETF-Blase mal erzählt haben.
Zum Glück hat er die Agora-Aktien nicht gehabt.
Wer weiß. Also haben sich die Banken getroffen und gesagt, wie kriegen wir das, wie kommen wir heile alle wieder raus? Da kam es wohl zu keiner Einigung, weil einige gesagt haben, so, wir wollen das nicht irgendwie geregelt klären. Und dann hat irgendjemand zuerst angefangen zu verkaufen, dann ziehen alle nach, weil das dann so ein Gefangenen-Dilemma oder Chicken-Game ist, weil wer zuletzt verkauft, nimmt offensichtlich die höchsten Verluste mit. Also sie verkaufen dann quasi im Namen von Wang die Aktien, die sie für ihn gehalten haben, um sich selber risikofrei oder verlustfrei zu halten. Das ist nicht allen gelungen. Also gut bei weggekommen sind Goldman und Morgan Stanley, die sehr früh verkauft haben offenbar. Aber Nomura, ein japanischer Prime Brokerage, hat 2 bis 3 Milliarden, glaubt man, verloren wahrscheinlich. Und Credit Suisse hat wahrscheinlich bis zu 4 Milliarden verloren. Da muss man dazu sagen, die verdienen im Jahr nur 2,5 Milliarden. Also es ist ein substanzieller Anteil ihres Gewinns, der dabei draufgegangen ist wahrscheinlich, an einem Trade. Einfach weil sie sozusagen ihre Sicherheiten nicht mehr liquide machen werden können, weil das Geld, diese 10 Milliarden sind irgendwann aufgeraucht. Die anderen haben schon das, was an Aktien noch da war, liquidiert. Und durch diesen Fire Sale sind dann aber die Kurse von Viacom, Discovery, Baidu, GSX unheimlich unter die Räder gekommen, haben fast alle die Hälfte des Werts verloren.
Die Hälfte?
Die Hälfte. Also wirklich krass. Also Viacom war mal 60 Milliarden wert, hat bei 100 notiert jetzt noch bei $45. Also 55% verloren. Sogar in dem Fall. Und dann 30 Milliarden Marktbewertung vernichtet kurzfristig. Und die Angst der Banken war, also warum sie es verhindert haben, wollten zumindest, als sich getroffen haben, ist, wenn dann Aktien 50% verlieren innerhalb von 2 Tagen, dann zieht das ja auch andere Fonds, die eventuell ähnlich agiert haben, in den Strudel. Das heißt,
das war meine Frage, wenn das nicht freitags gewesen wäre oder am Ende der Woche, die haben das doch geplant.
Das also, kann gut sein, dass es trotzdem konzertiert war. Das werden eventuell Ermittlungen zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das nochmal jemand anschaut. Also auf jeden Fall hast du normalerweise ein hohes Risiko, dass so eine Art Ripple-Effekt oder Domino-Effekt entsteht, dass dann weitere Margin Calls bei anderen Kunden passieren durch die hohen Kursverfalle. Also da sind jetzt mehrere Privatanleger auf jeden Fall mit auf die Nase gefallen auch. Wahrscheinlich auch ein paar institutionelle. Wobei die in der Regel halt nicht an einer Aktie so brutal hoch beteiligt gewesen wären, normalerweise, wenn sie halbwegs schlau agiert haben. Und damit kippen dann weitere Fonds um. Es kommt zu noch mehr noch mehr Notverkäufe, noch mehr Bankverluste. Und am Ende hätte das ganze Banksystem dabei theoretisch in Mitleidenschaft gezogen werden können.
War das jetzt mehr Schaden als mit der Reddit-Nummer damals?
Ja, bei Reddit ist ja noch nicht so klar, wo der Schaden dann passiert ist. Also da hat ja, der Hedgefonds, der hatte nur, glaube ich, 1,5 Milliarden oder so verloren. Deutlich, nicht so viel auf jeden Fall. Also das hier ist größer als die Reddit-Nummer. Das zu vergleichen ist das am ehesten mit 1998 gab es LTCM. Das war auch ein Hedgefonds, der Long-Term Capital Management hieß der. Das ist ja das am vergleichbarsten, das am meisten vergleichbare Event. John Merriweather, so ein Ex-Broker, hat LTCM gegründet, zusammen mit so schlauen Wissenschaftlern und hat versucht, so auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise Arbitrage zu machen am Markt. Das heißt, der hat irgendwie zu hohe Spreads oder wenn irgendwelche Korrelationen nicht so waren, wie sie hätten sein müssen, zwischen verschiedenen Fristen bei Staatsanleihen oder so, hat er versucht, die mathematisch auszunutzen. Hatte unter anderem dafür Myron Scholes und Robert Merton, die spätere Nobelpreisträger, die haben 97 noch einen Nobelpreis bekommen dafür. Das sogenannte Black-Scholes-Modell, wer BWL studiert hat, hat wahrscheinlich einmal mindestens im Studium das durchrechnen müssen. Damit berechnet man die Preise von Derivaten, also Optionsschein zum Beispiel. Was sollte ein Optionsschein auf die und die Aktie kosten mit noch so und so viel Laufzeit, so und so viel Volatilität? So dem und dem Bezugsverhältnis und Strike Price, das wird bis heute eigentlich noch mit dem Black-Scholes-Modell teilweise ausgerechnet. Und damals haben die geglaubt, sie haben risikofreie Arbitrage geschaffen. Das heißt, sie haben mit extrem hohen Hebeln auch so minimale Ineffizienzen im Markt ausgenutzt, galten als die smartest guys zu der Zeit, unheimlich viel Geld eingesammelt, die Stanford und Harvard Endowment Funds haben investiert in LTCM. Und sie haben halt sie haben den schwarzen Schwan quasi, wie das so immer so ist, übersehen. Also ihr eigenes Modell hat gesagt, es gibt nur eine 1 zu einer Quadrillion Chance, dass sie alles Geld verlieren. So viele Zufälle müssten auf einmal passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 24, dass sie alles verlieren können. Und kleiner Teaser, genau das ist dann aber passiert. Und zwar, weil die russischen Staatsanleihen damals defaultet sind. Also Russland hat gesagt, wir bezahlen unsere Staatsschulden nicht mehr. Damit also nach der 97 war, glaube ich, die Asienkrise, 98 kam dann Russland dazu. Und dann gab es eine relativ breite Emerging Markets Krise, die Gesamtmärkte. Und die Akteure an den Märkten haben sich nicht rational verhalten. Das heißt, die haben gesagt, selbst als die Aktien sehr günstig wurden, haben die nicht gesagt, wir steigen jetzt wieder ein, sondern es sind noch mehr Leute aus Aktien geflohen. Und auch die schlauesten Wissenschaftler rechnen ja immer damit, dass am Ende, also damit diese Modelle alle funktionieren, wie man sie mal berechnet hat, müssen immer alle rational handeln. Und dass Leute dann so Herdenverhalten zeigen, das kannst du immer nicht so gut vorsehen in so einem Modell, beziehungsweise das hat man erst später in der Wissenschaft gemacht. Und so hat LTCM damals, also die hatten vorher mit 4 Milliarden Leverage oder Exposure in Höhe von 1,4 Trillionen aufgebaut. Also in dem Fonds waren nur 4 Milliarden drin, aber das Gesamtexposure auf den Markt, dadurch, dass der Hebel halt 30-fach war, hatten sie 1,4 Milliarden an irgendwelchen Credit Default Swaps, Währungsswaps, Foreign Exchange Geschäften und so weiter. Und da gab es dann dieses gleiche Meeting, wo man gesagt hat, wenn wir die jetzt hops gehen lassen, dann hast du innerhalb von einem Tag über 1 Trillion Verkaufsdruck am Markt. Das hätte so einen riesen Ketteneffekt gebracht, dass weitere Fonds pleite gehen, dass weitere Banken pleite gehen. Und so haben sich dann die geldgebenden Banken und die Fed geeinigt, wie sie das rekapitalisieren. Also sie haben letztlich den Fonds aufgekauft, Geld reingesteckt, gemeinschaftlich die Verluste getragen. Und so konnte dann eine größere Krise abgewendet werden. Ansonsten, also es gibt, glaube ich, eine Doku, die heißt irgendwie so der Hedgefund, der beinahe die Welt ruiniert hätte oder irgendwie so. Oder wenn sich, es gibt auch einen guten Film, der heißt Margin Call, der, also so wie der Begriff, den wir gerade genannt haben, von 2011 mit Kevin Spacey. Da wird ein sehr ähnliches Szenario, das scheint angelehnt, beschrieben. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, was wir jetzt verkürzt dargestellt haben. Schätz mal, wie viel solcher Derivate es gibt. Also das Hauptproblem ist, du kannst halt mehrfach auf Aktien solche Wetten abschließen. Und die Summe aller Aktien, die es in der Welt gibt, also die aggregierte Marktkapitalisierung, ist ungefähr 100 Trillionen. Also Amazon ist 1,6 Trillionen wert, Apple irgendwie 2 und alle Aktien zusammen sind 100 Trillionen wert. Schätz mal, wie viel Derivate es gibt, wenn es 100 Trillionen Aktien gibt.
Halb so viel?
Na, eher 10-mal so viel.
Wahnsinn.
Also es gibt, je nachdem, wie man das berechnet, ich habe heute eine Infografik dazu getwittert, unter @pip_net kann man sich das anschauen. Es gibt 100 Trillionen in Aktien Market Cap und darauf wetten konservativ 550 Trillionen an Derivaten. Also die wetten auch auf irgendwie Schweinehälften, Währungskurse und sowas, nicht nur Aktien, aber und aggressiv geschätzt bis zu einer Quadrillion sogar. Also es gibt ein Vielfaches an Derivaten, die darauf wetten. Und das heißt halt auch, dass das Geld, also der Markt ist komplett überleveraged und das Geld, um das irgendwann zu bedienen, wenn das mal groß schief geht, wäre dann nicht wirklich da. Also die zwei großen Learnings aus der Geschichte sind eigentlich, Margin Trade oder sämtliche Hebelgeschäfte sind immer unheimlich gefährlich, logischerweise. Und das ist übrigens auch ein klares Zeichen, was man vor jeder Bubble sieht, dass immer, wenn wir eine große Krise hatten, war vorher die Margin, die aggregierte Margin, also das Geld, was geborgt wurde, um Aktien zu kaufen, auf dem Höhepunkt. Und du ahnst es, wir sind jetzt gerade wieder auf einem sehr klaren Höhepunkt. Wir haben gerade 800, lass mich nicht lügen, Milliarden, die auf, und das ist nur von FINRA, also das ist aus sozusagen mittleren und kleinen Accounts. Da sind unregulierte Hedgefonds und so Family Offices noch nicht mal drin, die sich Geld borgen, um damit zu spekulieren. Aber das, was FINRA, also von der US-Behörde reguliert ist, das sind allein 800 Milliarden. Und zum Vergleich, dieser Fonds hatte nur in Anführungsstrichen 50 Milliarden und konnte Aktien um 50% kellern über Nacht. Und allein die privat- und kleineren Anleger und regulierten Fonds haben 800 Milliarden Margin Exposure. Gerade habe ich auch eine Grafik zu getwittert. Wer das interessiert, kann sich auch das anschauen. Aber ich meine, verkackt hat das nicht der Typ. Also der hat es schon verkackt, ne? Aber den Fehler gemacht haben die Banken. Also du hättest jemandem nicht so viel Geld für diese Strategie geben dürfen. Oder dir genauer anschauen müssen, was er damit macht. Weil ich meine, das ist sein Geld. Wenn mir jemand einen 20-fachen Hebel für Quatsch gibt, ist halt mein unternehmerisches Risiko, damit pleite zu gehen, auch über das hinaus, was ich selber besitze. Aber das Risikomanagement der Banken hätte eigentlich nicht, also A, der war ja mal geblacklistet bei Goldman, warum kann der überhaupt wieder traden nach ein paar Jahren? Die einzige Bank, die nichts ihm gegeben hat, war übrigens JP Morgan, also von den großen, vom Bulge Bracket, JP Morgan. Und die geben jetzt freudig Interviews, was die anderen alle falsch gemacht haben. Weil es war ja jede große Bank, also es war Morgan Stanley, Goldman, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank natürlich wieder, Nomura, alle Großen waren drin, außer JP Morgan. Und die geben jetzt immer Interviews, was da falsch lief. Aber die haben tatsächlich als Einzige offensichtlich ihren Job gut gemacht, indem sie ihm nicht erlaubt haben, so viel Hebel aufzunehmen. Und was ich noch spannend finde ist, was man sich echt mal überlegen kann, diese Aktien haben jetzt 50% Wert verloren. Die Unternehmen dahinter sind ja jetzt nicht 50% schlechter geworden. Also wenn man, es gibt natürlich eine Gefahr, um das auch zu sagen, dass jetzt noch weiter liquidiert werden muss und es kann immer noch so eine Art Domino-Effekt folgen. Aber im Moment bekommst du halt ein Viacom mit einem 55% Discount. Und die fangen relativ erfolgreich mit Streaming an. Also du kannst da NFL, UEFA schauen, hast Showtime und ihre eigenen Serien inklusive. Haben 30 Millionen Subscriber schon. Das ist nicht so viel wie Disney, aber wächst mit 50% die Subscriber auf einem relevanten Level. würdest du die so wie Netflix bewerten, dann wäre das allein 30 Milliarden wert, nur das Streaming-Geschäft. Und im Moment ist Viacom insgesamt nur mit 30 Milliarden bewertet. Plus du hast noch das ganze Advertising-Geschäft und so obendrauf. Ich würde sagen, die sind jetzt dann kurzfristig, wenn es da so ein Revert to the Mean gibt, müssten sie sich kurzfristig wieder ein bisschen verbessern. Ich würde jetzt nicht auf den GSX oder die anderen wetten, ehrlich gesagt. Aber bei Viacom scheint mir das relativ kalkulierbar zu sein.
Aber auf der anderen Seite sagst du, es sind irgendwie Zeichen wie damals vor der Krise. Also
ach so, ja, genau. Also, ja, der Gesamtmarkt ist du kannst dich aber hedgen. Du kannst sagen, ich gehe Short Gesamtmarkt und Long Viacom, dann bist du gegen die Marktschwankungen versichert. Aber dieses Catch-up zur fairen Bewertung, davon kannst du dann trotzdem profitieren. Ich überlege, ob ich das, je nachdem wie der Kurs jetzt am Montag am Dienstag startet, überlege ich das. Andererseits weiß nicht, ob Viacom jetzt die Firma ist, die ich langfristig halten will. Wobei das Streaming-Geschäft ist Paramount Plus, heißt das, glaube ich. Da ist halt ihr eigener Katalog und NFL und UEFA drin. Ist schon nicht ganz uninteressant, glaube ich. Und wie gesagt, 30 Millionen Leute haben das schon.
Ich habe gedacht, wir schaffen heute mal eine Folge ohne Disclaimer, aber ich glaube, du musst den Disclaimer nochmal einsprechen.
Auf keinen Fall sollte man in irgendwelche Short-Strategien oder Hebel-Margin-Trades sich engagieren. Das, was wir sagen, sind nur Ideen und Betrachtung der Unternehmen, Ideen über den Markt. Sollte jemand aufgrund dessen handeln, sollte man das nicht. Und wenn man das doch tut, dann tut man es auf eigenes Risiko und sollte sich tunlichst besser informieren.
Und jetzt nochmal, soll ich jetzt morgen meine ganzen Tech-Aktien verkaufen oder behalte ich meine 3 Tech-Aktien?
Das kommt drauf an, warum du sie gekauft hast. Also eigentlich sagen wir immer, man soll Aktien langfristig, also man soll eine langfristige Perspektive haben und dann sollte man sie meiner Meinung nach auch jetzt nicht verkaufen. Wenn du an die Unternehmen noch glaubst, bei deiner hier komischen China-Aktie, da würde ich mir das nochmal überlegen. Aber ich verkaufe meine nicht. Ich versuche meine aber, überlege die noch besser abzusichern.
Ja, hat jemand geschrieben, dass ich dich fragen sollte, wie dein Plug-Power-Hebel funktioniert?
Oh, sehr gut. Also ich meine, gestern, die haben nochmal kurz hochkorrigiert. Sekunde, muss ich mal schauen. Aber die rauschen schön durch im Moment. Sekunde.
Ja, schau mal, in der Zwischenzeit sage ich mal kurz Danke. Und zwar Danke an Nadim. Nadim hat uns geholfen, unsere WordPress-Seite ein bisschen hübscher zu machen und war einer der netten Hörer, der uns eine E-Mail geschrieben hat, als wir gesagt haben, wir würden gerne ein bisschen Hilfe bei WordPress haben. Und ja, die Seite sieht jetzt besser aus, sieht vor allem auch auf dem Handy besser aus und nochmal vielen Dank dafür. Wer auch Hilfe braucht, kann gerne bei uns in den Shownotes gucken. Seine kleine Firma heißt Procuna oder seine Webseite und er hat sich während Corona selbst WordPress beigebracht. Das fand ich, können wir ein bisschen supporten und nochmal vielen herzlichen Dank.
Ja, danke auch von mir. Es ist relativ klar deutlich mehr mobile-friendly jetzt, was mich sehr freut. Plugpower hat sich halbiert, seit ich das erste Mal, ich glaube, bei Unachsen Switch schwer und dann auch hier erklärt habe, was da das Problem sein könnte. Standen mal auf 70, sind jetzt noch bei 35. Und noch doppelt so teuer, wie sie sein sollten, glaube ich. Mehr sogar.
Okay, und das heißt also, wenn die sich halbiert haben, hast du dann dein Geld verdoppelt? Oder wie kann das
kommt
verstehen?
Das kommt drauf an, was für eine Art Optionsschein man gekauft hat oder wie man es geschortet hat auch.
Okay, so wie du geguckt hast, hast du dein Geld verzehnfacht?
Nee, das nicht. Weil der hat so einen 4-5-fachen Hebel, der Schein. Aber sie müssen unter 30 gehen, damit er überhaupt was wert ist, muss man auch dazu sagen. Es war ein out of the money put.
Unter
30 Dollar. Okay. Die Wette ist, also ja, ist keine Motivation, das nachzumachen, aber die Wette ist, dass er Ende des Jahres unter 30 Dollar steht. Dann verdient es überproportional viel Geld.
Mein Zocker-Pip. Immer wieder schön mit dir zu sprechen.
Ich mache das ja nicht zum Zocken, sondern um es abzusichern tatsächlich.
Ja, das... Ist das nicht genauso wie der Raucher, der sagt, er kann jede Minute aufhören?
Ja. Wir posten mal noch die erwähnten Grafiken oder Fakten vielleicht in die Shownotes oder ansonsten, wie gesagt, auf Twitter. Wer sich das anschauen will, wie gesagt, der Film Margin Call oder es gibt eine Doku, ich glaube, die man irgendwo auf YouTube schauen kann. Ich habe die nicht gesehen, aber er heißt Trillion Dollar Bet. Margin Call gucke ich alle 2 Jahre einmal, ehrlich gesagt. Ist ein echt guter Film.
Okay, schaue ich mir auch mal an. Vielen Dank für die ganzen Fragen, die wieder reingekommen sind. Unter anderem haben wir auch ein paar anonyme Fragen. Also es gibt Menschen, die sich jetzt als Retail-Investoren sehen und aber nicht namentlich erwähnt werden wollen. Und eine Frage ist, was wäre eure Empfehlung für einen Anfänger, in Klammern Retail-Investor, um sich einfach fachlich weiterzubilden und mehr als Podcast hören?
Also erstmal, man sollte sich nicht schämen, sich als Retail-Investor zu outen. Vielleicht haben wir zu negativ darüber gesprochen in der Vergangenheit, aber dass man damit anfängt und dilettiert, das gehört ja dazu. Und überhaupt sich darüber nach Gedanken zu machen, wie man besser wird, zeugt ja schon von einer gewissen Reflexion. Und da muss man sich da ganz sicher nicht schämen. Und also wir sind alle, auf dem Papier bin auch ich noch ein Retail-Investor.
Ja, das wollte
beziehungsweise
ich auch
nach amerikanischen Maßstäben nicht, aber für den Markt bin auch ich ein Retail-Investor. Das ohne jede Scham.
Aber du könntest dich schon Leading Retail-Investor nennen oder sowas, oder?
Na, was? Nee. Wir fangen damit nicht an. Aktienbildung. Gar nicht so einfach, weil der Fakt, sie hat auch nach Büchern gefragt, glaube ich. Und ich würde nicht lügen, wenn ich sage, ich habe tatsächlich noch nie ein Buch über den Aktienmarkt gelesen, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwer. Ich weiß aber, dass The Intelligent Investor von Benjamin Graham ein sehr gutes Buch sein soll. Und alle von Warren Buffett kann man wahrscheinlich auch relativ gut empfehlen. Die sind tendenziell so ein bisschen konservativ eingefärbt, weil die halt sehr auf Value Investing gehen. Also bei Growth- und Tech-Aktien hilft dann das nicht so viel weiter. Aber um die Basics zu verstehen, ist das extrem sinnvoll. Wovon ich abraten würde, ist irgendwelche Bücher von so Crash-Propheten oder die auf Trading-Strategien oder sowas abstellen zu lesen oder so irgendwelche Free-E-Books. Die sind fast immer dazu gedacht, entweder eigene Produkte zu verkaufen oder dich für eine Trading-Plattform zu werben, was der sichere Weg ist, Geld zu verlieren. Deswegen auch nichts mit Chart-Analyse oder so, das halte ich zumindest persönlich auch für Quatsch. Wenn irgendwelche Charts oder Hackfressen auf dem Cover sind, weglegen das Buch am besten. Also je wissenschaftlicher oder einfacher das aussieht, desto besser sind, wenn da vorne ein Gesicht drauf ist oder ein Chart, der nach oben geht, dann ist es wahrscheinlich kein gutes Buch zum Investieren.
Okay, was ist mit The Debt Crisis von Ray Dalio?
Ray Dalio sind wahrscheinlich auch alles gute Bücher. Habe ich noch zwei auf Audiobook, Buch, die ich hören muss oder wollte. Habe ich es auch noch nicht geschafft, ehrlich gesagt.
Ich habe mein Vertrauen verloren, als ich gesehen habe, dass er mit P. Diddy ein Interview gemacht hat. Da habe ich gedacht, jetzt
ist das doch genau dein Ding.
Ja, aber es war mir dann zu viel.
Okay. Ansonsten, es gibt der Oberbegriff, um Kennzahlen und so zu verstehen, ist letztlich Unternehmensbewertung. Und es gibt eine eigene Amazon-Kategorie, die so heißt. Und da findet man viele wissenschaftliche, aber auch populärwissenschaftliche Bücher. Da habe ich mir die Top 10 angeschaut, das sieht so aus, als könnte man die kaufen. Es gibt von McKinsey so einen Klassiker, Corporate Valuation, damit könnte man wahrscheinlich gut anfangen, um Kennzahlen zu lernen. Und ansonsten ist für den Otto Normalbürger, ich glaube Finanztipp tatsächlich ein gutes Portal, um anzufangen. Das ist von Hermann Josef Tenhagen, dem ehemaligen Finanztest-Chefredakteur. Der hat sich damit selbstständig gemacht mit ein paar Leuten. Und die machen sehr soliden, also die haben einen guten YouTube-Kanal auch, wo man viel über ETFs investieren, Kennzahlen lernen kann. Tendenziell vielleicht auch ein klein bisschen zu konservativ, aber da macht man nichts falsch zumindest. Oder es ist eine gute Basis, bevor man sich überlegt, ob man dann noch ein bisschen mehr Wachstum haben möchte. Aber das kann man wahrscheinlich uneingeschränkt empfehlen. Und am Ende ist aber der Wert von, also das ist eine gute Basis, sich das beizubringen, diese Unternehmenskennzahlen einmal zu verstehen und zu lesen. Und das sind auch nur 10 oder ein Dutzend, die wirklich wichtig sind, glaube ich. Aber das hilft einem halt nicht, weil selbst wenn man sich dann einen fairen Wert ausrechnet oder so, als Retail-Investor ist man am Markt ja halt trotzdem Preisnehmer. Also das ist, die Aktie kostet, was sie kostet. Und wenn man jetzt nach einem fairen Wert gehen würde, dann gibt's halt gerade keine Aktien, die man besitzen möchte und fair bewertet sind. Also am Ende muss man schon ein bisschen ich mische halt die relative Bewertung zur aktuellen Gesamtmarktbewertung. Also ist das relativ über- oder unterbewertet? In dem Wissen, dass alles überbewertet ist? Mit, glaube ich, an die Strategie oder den Markt des Unternehmens. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Kennzahlen, würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich auch noch schon alles, was ich dazu. Und ach so, ansonsten natürlich Podcast hören, da gibt's viele gute. Und vielleicht auch mit Freunden, die schon mehr Ahnung haben, hören. Freunden reden, nicht hören, die schon mehr Ahnung haben vielleicht. Das könnte auch helfen.
Ich habe mich gefragt, wie das manche Podcasts oder YouTuber oder so machen, die die ganze Zeit sagen, sie haben die Aktie und die Aktie. Kaufen, also ist das nur Talken oder kaufen die die Sachen gehebelt oder kaufen die von jeder Aktie, die sie besprechen, eine Aktie oder haben die so viel Geld rumliegen, dass die einfach alles kaufen können?
Sehr gute Frage. Also du kannst eigentlich ein professionelles Portfolio nicht managen mit mehr als 20 oder 30 Titeln. Das macht gar nicht viel Sinn auch. Das heißt, ich glaube, die einfache Antwort ist darauf, die haben rausgefunden, dass man mit den gleichen 10 Aktien keinen YouTube-Kanal machen kann. So wie das bei uns ja auch ist. Also wir covern irgendwie sehr intensiv SaaS und Tech-GAFA-Stocks. Also da bilden wir uns ein, uns irgendwie beide ein bisschen auszukennen. Ich kann jetzt aber nicht noch australische Minenaktien bewerten und Wasserstoffaktien. Naja, da kann ich irgendwann Kritik dran äußern, aber oder ich kann jetzt nicht die Energiewirtschaft in Europa oder die Consumersphäre in Nordamerika oder sowas mitcovern. Und ich glaube, die machen das halt, weil die sehen Suchvolumen auf YouTube für die und die und die Aktien und dann machst du halt mehr und mehr Content und guckst du die auch punktuell dann natürlich an und versuchst irgendwie Recherche zu betreiben. Und auch Aktienanalysten haben vielleicht 10, 20 Aktien maximal, die sie durchgängig covern. Ich glaube, mehr geht nicht, wenn du das vernünftig machen willst. Und wenn Leute deutlich mehr haben, dann ist es in der Regel, weil sie halt sich immer wieder punktuell dann mit Informationen versorgen.
Und eine weitere Frage war, was für Tipps wir hätten für den mentalen Aspekt. Also wie man ein gesundes Investmentverhalten haben kann. Jetzt Beispiel, wenn jetzt sowas passiert ist, wie wir vorher erzählt haben, also auf einmal eine Aktie um 50% runtergeht, dass, ob man das morgens beim Frühstück schon irgendwie mitbekommt oder am Mittag, wenn die Börse in Amerika aufmacht, da kann man ja schon schlechte Laune bekommen.
Genau, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also ich glaube, man muss sich einmal Ziele setzen, sagen, was ist mein Ziel? Also will ich langfristig investieren? Wenn nicht, dann ist Aktien wahrscheinlich so wäre schon nicht mehr das Richtige. Und so zum Zocken kann ich auch keine Strategietipps geben. Da gibt, weiß nicht, was da gesundes Verhalten ist. Da gibt es Bücher drüber, über Trading-Psychologie, aber wie gesagt, da verlieren die meisten Leute, das kann man niemandem empfehlen. Ich glaube, wichtig ist, also sich selber einzugestehen, was sind die Ziele, dann daraus folgend Regeln sich selber aufzuerlegen. Sowas wie, ich halte Aktien langfristig, ich verkaufe die jetzt nicht impulsartig, weil sie mal nachgeben an einem Tag oder so. Ich achte eher auf Dividende oder eher auf Wachstum, dass sich einmal fest so ein kleines Regelwerk sich ausdenken.
Gut, das ist alles schön und gut, aber wenn eine Aktie sich bewegt, guckst du doch auch täglich 10-mal rein, oder nicht?
Ja, aber ich handle da nicht unbedingt täglich. Also die Verlockung ist schon da, aber man kann auch sagen, dass man nichts impulsiv kauft. Also man, so wie man es vielleicht bei E-Mail, wenn ich eine böse E-Mail schreibe, dann schreibe ich die mal abends, damit ich gut schlafen kann. Aber ich schicke die dann erst morgens los. Meistens morgens denke ich dann so, jetzt habe ich es aufgeschrieben, jetzt muss ich auch nicht mehr wegschicken, ist jetzt auch egal.
Ich habe gerade versucht aufzuzählen, wie viele E-Mails ich morgens von dir erhalten habe.
Genauso kannst du natürlich mit Aktien machen, dass du sagst, ich kaufe nicht impulsiv, sondern ich mache mir eine Watchlist und wenn ich sie am nächsten Morgen oder nach einer Woche immer noch gut finde, dann kann ich sie immer noch kaufen. Also die FOMO so ein bisschen ausschließen. Prinzipiell so wenig wie möglich traden, glaube ich. Das ist ein sehr allgemeiner Hinweis, der, das ist auch statistisch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das hilft. Wenig nachschauen.
Also eigentlich ist der Tipp doch, die Trading-Apps vom Handy löschen.
Eigentlich ist es ist eine gute Idee, dass du sagst, ich trade nur am Desktop und irgendwie, ich gucke mir es einmal am Sonntagnachmittag an, das ist vielleicht gar nicht doof.
So, Entschuldigung, jetzt haben wir alle Werbepartner verloren, die uns die letzten Wochen angeschrieben haben.
Ja, aber das kann eine Strategie sein, wenn das Problem ist, dass man sich irgendwie davon...
Ich glaube, neben dem Traden ist doch das Schlimme, die ganze Zeit nachgucken, also ähnlich über Social Media zu gucken, wie viele Likes man hat und so weiter, dass du halt da in die App immer reinguckst.
Es gibt ja verschiedene Charaktere. Es gibt Leute, die macht das richtig kaputt und es gibt Leute, die können das auch gut ausstehen. Aber wenn man merkt, man kriegt dabei ein schlechtes Gefühl, so wie ich, wenn ich auf Facebook bin, dann sollte man es vielleicht lassen. Ja. Ansonsten nicht alles glauben, was, also eigentlich muss man so viel wie möglich Gefühle vermeiden. Und dazu gehört auch Gier oder Neid. Also wenn andere einem sagen, sie haben 500% mit der Aktie gemacht. Niemand macht 500% im Schnitt über mehrere Jahre. So, das, alle Leute erzählen nur von ihren besten Aktien. Ich erzähle nicht jedem als erstes, wie ich fünfmal mein Geld vernichtet habe mit Tesla-Shorten. So, das ist einfach.
Gut, aber wir wissen auch, dass du dein Geld verdreifacht hast letztes Jahr.
Ja, aber das ist halt eine Kombination aus teilweise Totalverlusten und teilweise noch höheren Renditen. Aber und ich sage auch immer, es ist eine Ausnahme. Das wird dieses Jahr mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit nicht so sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ich Geld verliere. Aber genau, prinzipiell also angemessene Benchmarks finden. Was ist eigentlich, was sind gute langfristige Renditen? Und es ist eigentlich so 10-12% wären schon sehr gut, wenn man das schaffen würde. Das heißt, es ist nicht normal, dass Leute 50%, mehr als 50% oder so verdienen über Jahre hinweg. Das kann nicht dauerhaft funktionieren. Und so ganz operativ kann man, und das mache ich tatsächlich auch, um mich zu kontrollieren, ist, ich habe eigentlich 3 oder sogar 4 verschiedene Portfolios. Also ich habe 95% des Wertes ist wirklich in einem ganz klassischen Bankdepot, wo ich langfristig Sachen kaufe und eigentlich nicht öfter als 1-2 Mal im Monat, wenn überhaupt, trade. Und dann auch eher dazu kaufe, als hin und her zu traden. Und dann habe ich eben auf so einer mobilen App, wenn ich dann doch mal kurzfristig was wetten will, nochmal ja ein bisschen Geld, womit ich sowas machen kann. Und dann habe ich noch ein wirkliches Zockportfolio, was besonders viel Flexibilität bei Hebel, bei Shorten hat. Und für mich kann ich also mit vollkommen klar sagen, dass das Langfristige ist das Einzige, was Geld verdient. Sondern das ist die 5%, die ich in dem anderen habe, dient nur dazu den Spieltrieb. Das ist wie ins Casino gehen, das Geld ist in der Regel weg nach einer gewissen Zeit. Dann muss ich mir überlegen, ob ich da wieder Neues reinlegen will, um nochmal doof zu da sein. Beziehungsweise, wenn man sich mit Shorts versichert, dann gehört es ja auch zum Konzept, dass die auch schief gehen können. Das heißt ja dann in der Regel, dass das, wogegen man abgesichert hat, nicht passiert ist und woanders Geld verdient wurde. Aber das ist relativ klar, dass die Rendite kommt nur aus dem Portfolio, wo ich so wenig wie möglich mache. Und das andere befriedigt nur den Zock- und Spieltrieb. Und wenn man nicht so diszipliniert ist, dass man das im Kopf kann, dann hilft es, das wirklich physisch zu trennen. Oder was noch besser ist, ist eigentlich, dass man sich irgendwo Geld hinlegt, wo man es nicht sieht. Also dass man sagt, ich mache einen Sparplan, der geht per Lastschrifteinzug in MSCI World irgendwo und ich habe gar keinen Zugang dazu. Ich sehe nur, dass jeden Monat 100 Euro weggehen. Und die gehen in irgendeinen Sparplan oder Riester-Rente kannst du mal. Da kriegst du eine staatliche Förderung, legst es dann in irgendeinen Fonds, der so nah wie möglich am MSCI World ist, an. Du siehst das Geld, kriegst irgendwie einmal im Jahr deinen Rentenauszug davon und siehst es ansonsten nicht. Das ist, wenn man wenig Kontrolle hat, glaube ich, sehr gut. Ich mache das zum Beispiel so mit, für mich sind so Angel oder kleinere PE-Tickets oder ich bin 4, 5 VCs LP. Das ist halt immer gut, weil ich dann Geld weglege und ich sehe das dann 10 Jahre nicht. Und dann kommt es im besten Fall mehrfach wieder. Aber ich kann das jetzt in der Zwischenzeit dann nicht mehr verspielen. Und das ist aus Sicherheitsgesichtspunkten, glaube ich, immer ganz gut, Geld irgendwo zu haben, wo man es nicht sieht. Weil das Geld ungenutzt rumliegen zu sehen, fördert bei mir immer den Drang, damit irgendwas zu machen. Und das ist nicht immer sinnvoll. Deswegen ist es eigentlich gut, es so schnell wie möglich irgendwo hinzupacken, wo ich es nicht sehe.
Stefan hat uns eine E-Mail geschrieben und hat uns gefragt, was wir von dem BIT Global Internet Leaders Fonds halten.
Das ist der derzeit erfolgreichste Fonds in Deutschland, ich glaube auch Europa, mit irgendwie, auch so, ich glaube letztes Jahr auch so 200% gemacht. Insgesamt, glaube ich, verfünffacht seit Auflage vor 2 Jahren. Also es ist sehr, sehr gut gelaufen, wird gemanagt vom Jan Beckers, ich kenne nicht persönlich, deswegen kann ich das nicht einschätzen, ob der das besonders gut oder schlecht macht, beziehungsweise also deswegen muss man die Zahlen für sich sprechen lassen. Die sehen, wie gesagt, sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, Ultra-Momentum-Fonds, also der auf so ein bisschen wie der deutsche ARK Invest, wenn man so möchte. Also man kann dem nicht absprechen, dass sie offensichtlich gut picken. Das sind dann aber auch oft die Titel, die dann eben sehr gut laufen, sehr hohe Bewertung haben. Ich glaube, das ist eine gute Alternative, wenn man sich selber nicht mit Tech beschäftigen würde, sozusagen, weil die Expertise im Tech-Bereich haben, weil die bisher zumindest bewiesen haben, dass sie sehr gut picken. Warum nicht? Das ist vielleicht schlauer als, oder nee, also sozusagen aufgrund der heutigen Datenlage schlauer als irgendwie Nasdaq ETF zu kaufen, weil sie den, das wäre jetzt der faire Benchmark vielleicht, sehr stark outperformen. Und die Managementgebühr haben sich damit auch verdient, die da anfällt. Das Problem ist so ein bisschen oder könnte sein, dass in der gesamten Geschichte noch nie ein Fondsmanager, der den Markt dauerhaft so stark outperformt hat. Das heißt, intuitiv würde man ja sagen, wenn der bisher so gut gelaufen ist, dann wird er den Markt ja auch in Zukunft so gut lesen können. Das ist rein wissenschaftlich oder statistisch gesehen aber nicht wahr, sondern es ist vielmehr so, dass je stärker oder je besser ein Fonds performt oder mit jedem Prozentpunkt, den er heute hochgeht, sinkt der zukünftige Erwartungswert. Das ist der statistische Zusammenhang, den man beobachtet, dass immer die Fonds, die am stärksten outperformt haben, in der nächsten Periode, sei es ein Downcycle oder eine Seitwärtsbewegung des Marktes, dann fast immer auch sehr stark underperformen. Ich kann jetzt nicht unterstellen, ob das hier passieren wird, aber rein wissenschaftlich ist es höchstwahrscheinlich, dass so passiert. Es hat meiner Kenntnis nach niemand geschafft, über 40 Jahre oder 20 Jahre den Markt outzuperformen. Und damit will ich überhaupt nicht sozusagen absprechen, dass bisher extrem gut gelaufen ist, einfach. Der hat aber jetzt zum Beispiel auch ein Viertel eingebüßt dann jetzt bei der letzten Korrektur. Aber das ist halt zu erwarten, ne? Wenn du dann den vollen Weg mit hochgehst und dich verfünffach hast, dann ist auch vollkommen legitim, dann mal wieder ein Viertel abzugeben. Von den Titeln her ist das vieles, also was jetzt im Depot ist, sehe ich nicht so. Aber was in den letzten Berichten drin war, sind das 60% Titel, die wir auch besprochen haben oder die ich auch selber habe. Also dieses SEA Limited, diesen Amazon-Marktplatz oder Amazon-ähnlichen Marktplatz von Südostasien. XP Inc., das ist das Robin Hood von Brasilien, soweit ich weiß. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, warum das eventuell risikoreich ist. Livongo ist ein Health-Tech-Company aus den USA, die so Diabetiker und Telemedizinprodukte machen. TCS Group ist die Tinkoff Bank, die in Russland so einen Broker macht. HelloFresh hatte ich auch, ist sehr gut gelaufen. Adyen, super Payment Company, europäische Payment Company, hatte ich lange Zeit, habe es nicht mehr inzwischen. Ist auch Amazon drin zum Beispiel oder drin gewesen. Also es sind alles sozusagen historische Daten.
Das heißt, du siehst die Reports von den letzten Quartalen und die sind immer öffentlich.
Ja, die müssen immer im Halbjahr oder zum vollen Jahr müssen sie einmal angeben, was zu dem Zeitpunkt drin gewesen war. Theoretisch kannst du kurz vorher Dinge kaufen. Das dieses Window Dressing, wenn du theoretisch kannst du kurz vorher dir die Gewinner reinlegen oder auch Dinge, die nicht gelaufen sind, wieder verkaufen, damit es besonders schlau gepickt aussieht, will ich hier nicht unterstellen, sondern die Performance spricht ja für sich. Also wenn du die Performance siehst, dann weißt du eigentlich, das kann nur sowas wie TCS, XP, SEA gewesen sein, weil so viele Aktien, die sich verachtfacht haben, gab es jetzt auch nicht. Und was man halt fairerweise noch sagen muss, die Performance ist halt mit viel Risiko gekauft, aber das ist auch fair. Also wenn man so stark outperformt, dann muss dem Anleger klar sein, dass das jetzt nicht 100% sicher ist alles. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, sollte es zu einer Art Downturn kommen oder die Blase platzt oder so, wie gut man dieses schafft, diese Gewinne zu versichern. In einem Podcast hat sich der Jan Becker so eingelassen, dass er nicht dran glaubt, dass das passiert. Sollte er da kalt erwischt werden, dann kann das eben ganz schnell wieder wegschmelzen, weil das mit Sicherheit die Aktien sind, die auch am stärksten wieder verlieren würden. Wenn du jetzt sagst, Corona ist morgen vorbei und du hast noch einen anderen externen Schock, dass der Markt crasht, dann würde der sich wahrscheinlich auch sehr schnell halbieren. Aber wie gesagt, dagegen kann man sich versichern. Ich glaube, scheint so, als dürfen die hedgen und Hebelprodukte kaufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann man der Performance nichts absprechen. Im Podcast kam es so rüber, als findet er sich selber auch einen sehr guten Manager. Von daher muss man, ich glaube, es ist ein gutes Produkt, wenn man selber nicht so viel Ahnung hat von Tech. Und dann haben die bisher zumindest bewiesen, dass sie sehr gut Tech-Stocks picken können. Fürs Risiko noch erwähnenswert ist, dass es halt auch sehr konzentriert ist. Also es ist relativ hohe Anteile in Einzeltiteln. Wie gesagt, über 100 Aktien streuen macht nicht viel Sinn. Wenn man dann nur 10, 12 hat, dann ist es vielleicht auch wieder kompliziert. Der Publikumsfonds ist aber etwas breiter gestreut, das geht schon. Ah, übrigens, ARK Invest hat übrigens die Restriktion, was Konzentration angeht, deutlich gelockert. Also die dürfen jetzt irgendwie ein Drittel des Fonds oder so in einem Titel haben oder so. Das ist auch interessant.
Haben sie sich selbst die Regel gegeben oder wie?
Ja, du musst beim Prospekt oder Infoblatt des Fonds musst du einmal, ja, Factsheet meine ich, musst du einmal sagen, was so die Grundprinzipien sind, wie konzentriert du investierst, ob du hebeln darfst, in welche Region, welche Industrien du investieren darfst. Und da geben sie sich jetzt nochmal mehr Spielraum.
Du hattest eben Adyen gesagt und dazu haben wir auch eine Frage. Und zwar, wie es aussieht mit Payment-Dienstleistern, also wenn der Online-Handel jetzt noch stärker anziehen würde, ob dann Payment-Aktien nicht gut geeignet wären, von dem Wachstum mit zu partizipieren?
Ich glaube, dass der Online-Handel jetzt noch stärker anzieht, ist sozusagen relativ gesehen unwahrscheinlich. Man sollte hoffen, dass er auf diesem hohen Niveau verbleibt und von dort aus wieder mit ähnlichen Wachstumsraten wie früher wächst. Das wäre schon sehr gut. Dass der jetzt langfristig beschleunigt wächst, da bin ich nicht so sicher. Aber vielleicht war das auch so gemeint. Payment ist natürlich ein super wichtiger Bestandteil von E-Commerce, aber auch offline. Also du hast ja zwei große Rückenwinde. Das ist einmal der E-Commerce-Trend oder ja E-Commerce-Boom durch Corona und auch generell Cashless-Payment hat sich ja nochmal deutlich stärker durchgesetzt durch Corona. Von beiden profitieren Payment-Unternehmen. Und die sind relevant groß, ne? Square ist 100 Milliarden wert, Adyen 50 Milliarden, Klarna geht um die 30, 40, glaube ich, an die Börse, wenn sie dann gehen. PayPal ist 300 Milliarden wert, ist dreimal so viel wie Goldman Sachs zum Vergleich, wie die größte Bank oder eine der größten Banken. Stripe geht nicht an die Börse, ist aber wahrscheinlich 100 Milliarden wert. Von daher ist das relevant und wird weiter wachsen. Das Spannende ist natürlich, die können hohe Margen erreichen, weil du hast ja niedrige Kosten beim Payment und hohe Skaleneffekte. Und meine Angst oder sagen, was spricht dagegen, ist, dass ich sehr stark glaube, dass Apple und Google sich den Markt holen werden, weil es dumm wäre, das nicht zu tun aus ihrer Sicht, weil wer ist noch größer als die Banken? Gibt zwei Unternehmen, die zusammen 800 Milliarden wert sind, das sind Master und Visa, die Kreditkartennetzwerke. Die haben eine 65% EBIT-Marge, also Visa zumindest, Master ein bisschen drunter. Also von jedem Euro Umsatz, den die machen, behalten sie zwei Drittel übrig oder 65 Cent. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner anderen Industrie mal gesehen habe. Zumindest bei Public Companies ist es sehr ungewöhnlich. Und der Grund ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angerissen oder erklärt, dass es insofern das beste Modell der Welt ist, dass du hast eine Fixkostendegression. Das heißt, du musst nicht jeden Tag neue Terminals bauen, sondern wenn das Terminal einmal da ist oder du deinen Vertragspartner einmal gewonnen hast, sei es auf der Consumer-Seite oder auf der Geschäftsseite, dann sind das Fixkosten mehr oder weniger. Und die Umsätze steigen aber weiter. Das heißt, du hast eine sehr schöne Fixkostendegression und du hast extreme Netzwerkeffekte, weil Kreditkarten machen dann Sinn, wenn sie überall akzeptiert werden. Also je mehr Leute Kreditkarten akzeptieren am Point of Sale, desto wertvoller werden die Kreditkarten oder wert wird es, eine zu haben. Beziehungsweise der Anreiz für den Consumer, eine Kreditkarte zu haben, steigt damit. Und gleichzeitig, je mehr Konsumenten eine Kreditkarte besitzen, desto sinnvoller ist es für die Point-of-Sale-Betreiber, also die Verkäufer, ein Kreditkartenterminal zu besitzen oder zu benutzen. Das heißt, das ist eigentlich einer der Märkte mit den stärksten Netzwerkeffekten überhaupt, die es gibt. Und nur das kann dann eigentlich zu so einer hohen Marge führen, dass du so eine extrem starke Fixkostendegression hast, dass jede zusätzliche Transaktion pures EBIT wird, mehr oder zu einem hohen Anteil durch die hohe Grossmargen EBIT wird und dass du Netzwerkeffekte hast. Und der Fakt, dass es ein Duopol ist, also es keinen Wettbewerbsdruck gibt.
Und braucht Apple und Google die?
Ja, kurzfristig schon. Die Frage ist ein bisschen, wann ist der beste Zeitpunkt, sie anzugreifen und was ist die beste Strategie? Weil die sind natürlich mächtig, dadurch, dass sie nur zu zweit sind und ein Großteil der eigentlich alle Online-Transaktionen eine Kreditkarte involvieren, bis auf wenige PayPal-Transaktionen, die direkt laufen vielleicht. Aber das ist halt 800 Milliarden oder fast eine Trillion Marktbewertung, die up for grabs ist. Und jedes Modell, was so viel Marge hat, ist angreifbar. Also ja, die Netzwerkeffekte sind stark, aber ein Handy hat, also eine der zwei Handysysteme, nämlich Android oder iOS, hat auch jeder Nutzer. Also es gibt mehr Smartphones als Kreditkarten letztlich oder zumindest als Kreditkartenbenutzer. Und deswegen haben Apple und Google eigentlich schon die ähnlichen Netzwerkeffekte. Da geht es eher darum, dass der Shopbetreiber dann selber noch ein Google- oder Apple-Produkt nutzt. Und ich glaube, das ist der spannendste Markt im Moment, den es gibt für Apple und Google. Payment, viel spannender als der Automarkt. Viel spannender als selbstfahrende Autos. Von daher erwarte ich, dass da noch was kommt. Und das zeigt sich auch in vielen Moves, ne? Mit Google Pay. Google Pay wird viel investiert. Apple arbeitet weiter konsequent an Payment-Lösungen. Wäre dumm, diese eine Trillion Market Cap nicht neu zu verteilen und die Platz. Und man muss auch sagen, was ist denn der Wert von diesen? Ich meine, das ist ein Logo, das dir sagt, hier kann ich bezahlen. Also erklär mir mal den echten Wert von einer Kreditkarte. Da ist ein Finanzprodukt dahinter, dass ich irgendwie 30 Tage später zahle, aber das kann halt jede Versicherung auch abbilden oder irgendwie jemand anders, der ein bisschen Zinsen haben möchte für sein Geld. Und die Terminals sind eh zu teuer, also das kannst du über jedes Handy günstiger machen inzwischen. Ist absurd, dass die Industrie noch gibt. Es liegt nur daran, also einerseits an den starken Netzwerkeffekten und daran, dass sie ein Duopol sind, die sich ganz gut absprechen und verteidigen können. Ansonsten, es muss aufgebrochen werden. Und das ist halt die Gefahr, dass dann, natürlich hat auch jeder der kleinen Player eine Chance darauf. Irgendwie Square möchte bestimmt gern Cash App zu Cash App bezahlen. Da hat Adyen und Klarna noch nicht ganz so eine gute Strategie, finde ich. PayPal schon eher. Also auch die können theoretisch schaffen, irgendwann Kreditkarten zu umgehen, sei es mit Krypto, sei es mit Peer-to-Peer-Payment. Ja. Kathy Wood von ARK Invest denkt übrigens, ein Wallet-Kunde ist 20.000. Also die Frage war ja sozusagen, sollte man in Payment-Aktien investieren? Kathy Wood, die ja irgendwie ein bisschen optimistischer ist, als das allen möglich ist, glaubt, dass jeder Kunde 20.000 Dollar wert sein kann, weil da hat mir Kasper von Finance Forward eine Grafik mal geschickt. Offline-Online-Commerce ist ungefähr die Hälfte, 9.400 Dollar. Payments 2.700 Dollar Kundenwert. Insurance 2.600 Dollar. Credit and Mortgage 2.500 Dollar. Saving Spending Account, also Debit 1.700. Und 1.000 Brokerage ist mit 1.000 fast günstig bewertet. Ja, also es, ich glaube, es ist ein Markt, der spannend ist. Und also hättest du in Master oder Visa investiert vor 20 Jahren, wäre das ein extrem gutes Investment gewesen. Und ich glaube, jetzt die nächste Generation von Payment-Apps, ich glaube, wenn man prinzipiell in Growth und Tech investiert, dann soll, ich habe mal Adyen gehabt und habe jetzt noch Square, und mit Square ist eine meiner besten Aktien. Also bin ich auch weiter. Und ich finde die zwischendurch immer mal sehr teuer, aber dann freue ich mich immer, dass ich sie nicht verkauft habe. Glaub da eigentlich noch sehr dran.
Aber kannst du die mit deiner Moral jetzt überhaupt noch behalten? Weil Square? Eigentlich sind sie doch, ja, sie sind doch ziemlich nah an dem dran, was ein Robin Hood jetzt auch ist.
Weil?
Weil sie ja jetzt so voll auf Trading und Krypto und so gehen.
Ja, sie beim Trading motivieren oder werben sie schon sehr, ja, eher unverantwortlich, finde ich auch. Also da gab es so einen Tweet diese Woche von Miley Cyrus. Sie verlost Aktien im Wert von 1 Million Dollar, glaube ich, wenn man sein Cash-Tag, also sein Cash-App-Kürzel oder Identifier auf Twitter postet. Ob das jetzt die nächste Generation schlauer Investoren ranzüchtet, bin ich mir nicht sicher. Aber das Interessante sind halt vergleichbar günstige Customer Acquisition Costs im Vergleich zu allem anderen, was du noch machen kannst.
Ja, also mega schlaue Kampagne, muss man schon sagen. Aber das hat mich schon sehr viel an Konfetti in der App erinnert.
Ja, wobei jetzt den Leuten die erste Aktie zu schenken oder Aktien im Wert von 50 Dollar ist ja nochmal was anderes, als sie dann zu motivieren, da irgendwie Hebeltrades mitzumachen und das dreimal am Tag hin und her zu traden. Dass die Leute mit Aktien anfangen, ist ja prinzipiell nicht schlecht. Von daher würde ich da noch einen Unterschied machen. Aber die könnten auf einen Pfad gelangen, wo sie einen ähnlich ungünstigen Effekt darauf haben, ja.
Ich habe mir die Tage Betty Labs angeguckt. Und zwar hat der Spotify announced, dass sie jetzt Betty Labs kaufen und einen Clubhouse-Competitor da rausmachen. Also Betty Labs hat eine App im App Store, noch nicht im Play Store, die heißt Locker Rooms. Die ist eigentlich wie Clubhouse für Sportler oder Sportfans. Und die Nachricht kam letzte Woche so kurz raus. Du hattest mir das geschickt und ich habe es erst so ein bisschen ignoriert und dann habe ich so ein bisschen eingetaucht. Und das ist ja eigentlich schon wieder unfassbar. Also der Laden, es sind 14 Leute, 6 Entwickler. Die Entwickler haben schon alle sofort ihr LinkedIn geändert, dass sie jetzt bei Spotify sind. Kaufpreis war wohl 50 Millionen. Und das Ganze hat eigentlich angefangen im Oktober 2020. Da gab es eine Seed-Runde. Hast du gelesen, wie viel?
Ich glaube so rund 10 Millionen oder so.
Ja, 10 Millionen Amazon Alexa Funds, Google Ventures, Lightspeed und noch jemand. Und die haben angeblich jetzt zur Transaktion 19.000 Downloads gehabt. Also 50 Millionen, 19.000 Downloads. Downloads heißt ja noch nicht mal registrierte Nutzer. $2.600 so pro Download. Ist ganz gut. Und dann habe ich überlegt, wieso macht das Spotify? Natürlich brauchen sie sowas wie Clubhouse und sehen das. Und dann habe ich mir so ein bisschen die LinkedIn-Profile angeguckt von den Leuten, die da sind. Also zum einen der Gründer. Kannst du dich noch erinnern, wo der Gründer von Clubhouse vorher gearbeitet hat?
Nee.
Pinterest?
Ach, stimmt, ja, genau.
Und zur gleichen Zeit war der Gründer, der jetzt Betty Labs bzw. Locker Room gemacht hat, war auch bei Pinterest. Der hat dann auch so ein Studio gemacht, und also so ein App-Studio, und das war die zweite Idee. Und dann, was super interessant ist, ist, einer der Investoren ist ein Brandon, und der hat schon mal 2016, 2017 seine Music Discovery Plattform an Spotify verkauft.
Ja, krass.
Und die haben wohl, also ich, und dann habe ich so weitergeguckt, ja, vielleicht kennen die sich über Pinterest, also der Gründer und die Clubhouse-Leute, und vielleicht haben die sich dann irgendwie im Mitte letzten Jahres überlegt, okay, lass uns Clubhouse machen, aber halt spezifisch auf ein Thema, auf Sport, das kann man irgendwie gut verkaufen. Und dann habe ich überlegt, ah ja, ich kann ja bei Clubhouse, kann ich ja sehen, wann die Leute in die App gekommen sind. Und du siehst halt tatsächlich, der Gründer ist einer der ersten Nutzer. Also der war im April 2020 schon da.
Vielleicht hat er sogar da gearbeitet und sie haben sich nur über die Strategie gestritten und dann hat er sein eigenes Ding gemacht.
Das wäre noch eine weitere Story, aber ist schon interessant. Und die App wird jetzt gerebrandet und es wird mehr als Sport sein. Also mal schauen, was Spotify daraus macht. Ist auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass durch den Hype, den Clubhouse hatte, jeder jetzt da rein wollte. Es kam ja jetzt auch die News, dass LinkedIn irgendwas Ähnliches baut.
Hm. Und findest du das schlau? Hat Spotify das gut gemacht?
Ja, ich finde halt, also wahrscheinlich ist es schlauer, ein Team einzukaufen, die sich schon ein halbes Jahr damit beschäftigt haben, als es selbst nochmal zu machen.
Ja. So richtig aber schnell wirken die oft nicht, ja.
Genau, aber ich glaube trotzdem noch, dass das noch ein langer Weg ist, und für mich ist die große Frage, so sind die Produktleute von Clubhouse so gut, dass sie jetzt irgendwie nach dem zweiten Dip es wieder schaffen, das Produkt besser zu machen. Weil du könntest ja argumentieren, dass es so ein bisschen ist wie mit Snapchat oder so, dass die einfach von der Innovation immer so gut sind, dass sie immer einen Schritt voraus sind. Und auch wenn dann jemand wie Facebook, LinkedIn oder Spotify sie kopiert, dass sie halt doch das bessere Produkt bauen.
Scheint ja bisher nicht so, ne?
Ja, aber es ist ja halt auch alles wahnsinnig schnell. Ich bin gespannt, ob sie nächste Woche nach Ostern endlich mal die Android-App releasen.
Ja. Ich glaube, Spotify konnte halt letztlich nichts anderes machen, weil sonst hätten sie das Risiko gehabt, dass noch mehr Creators abhauen. Also selbst wenn Clubhouse gar nicht funktioniert, ich glaube, du hast einen Teil der Creator, die sonst sagen, es gibt jetzt Creator Economy für alles wirklich, und das ist das Modell, was gerade am meisten gehypt ist, und wahrscheinlich wirst du, so wie damals bei den TikTok-Influencern haben, dass die Plattform sich gegenseitig die Creator abkaufen für Millionen und Abermillionen. Und wenn Spotify den Böhmermanns, den Joe Rogans, nicht so ein Tool zur Verfügung stellt, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwann ein Problem. Dann müssen sie entweder erlauben, es irgendwo anders zu machen. Also ich sehe das noch eher defensiv als wirklich aus Überzeugung im Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass einzelne Creator danach gefragt haben, dass sie sagen, wir möchten auch mitreden mit unseren Freunden und nicht nur in eine Richtung senden, und wir wollen eher so Twitch und nicht, also wir wollen das Twitch des Audio haben. Das macht schon Sinn,
ja, glaube
ich.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Böhmermann und Olli Schulz beispielsweise statt mittwochs einen Podcast machen, halt mittwochs eine Live-Session machen.
So wie wir gerade aufgegeben haben.
Von den Doppelgängern. Und wenn Spotify die ganzen Verträge mit denen hat, also die Künstler bringen die Leute auf die Plattform. Und das ist wahrscheinlich auch was Clubhouse jetzt nochmal nachziehen wird oder besser machen wird. Einfach halt wirklich Knebelverträge wie TikTok an die Creator, dass halt dort einfach immer Sachen gespielt werden.
Ja, und du kannst halt auch so Meet and Greets und sowas machen. Ne? Du kannst den Artists neue Pools geben. Also dass du sagst, wir machen mal ein Meet and Greet, und dann können die nochmal 5.000, also die Fans müssen 10 Euro Eintritt zahlen. Und dafür kriegt ihr halt $5,000 für so ein Wohnzimmerkonzert mit Q&A hinterher. Das kannst du machen, weil das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sonst auf eine andere Plattform abwandern bald. Sei es irgendwie so irgendein NFT-Kram oder BitCloud oder was auch immer. Für mich fühlt es sich so an, als wenn sie es nicht aus Überzeugung machen, sondern weil sie irgendwie so die Basis covern müssen, damit nicht jemand anders so da einen Einfallsvektor hat und sie irgendwas nicht bieten können, was Kreatoren gerade wollen. Kreatoren, das ist ein Scheißwort. Kreative gerade wollen.
Ja, für mich hört es so, sich so an, als ob dieser Brandon schon im Oktober, als er rein investiert hat, wusste, er kriegt das Ding gut geflippt. Und dann ist meine Frage, ist es ein Erfolg, wenn du irgendwie 10 investierst und nach einem halben Jahr für 50 verkaufst? Wenn die 10 investiert haben, dann war die Bewertung ja wahrscheinlich irgendwas von 50 damals
schon. Ja, nee, ich glaube, es ist eher ein Equihire. Also die haben sich eingestanden, dass sie eigentlich verloren haben gegen Clubhouse und dass das, was sie machen, auf Clubhouse abwandern wird relativ bald. Und jetzt haben sie halt zumindest das Team und Technologie gekauft, was für Spotify wiederum Sinn macht, weil die sehr schnell das Ding entwickeln können damit und die Expertise haben.
Aber 50 Millionen für 6 Entwickler, 14 Leute.
Spotify ist 50 Milliarden wert, das ist 0,1% Verwässerung.
Echt? Oder soll ich jetzt auch sagen, wie kann ich in Europa 10 Millionen raisen mit irgendwie einer Handvoll Leute? Das ist doch unmöglich. Es funktioniert doch nur, wenn du die, also, oder wenn du irgendein Tier bist.
Ah, gut geschätzt, wirklich 50 Milliarden wert. Ja, 5 Millionen, 0,1% Verwässerung, um dich da gegen das strategische Risiko zu versichern, find ich sinnvoll.
Wahnsinn. Und dann gab es noch News. Apple und Alphabet investieren gemeinsam mit Andreessen Horowitz in United Masters. Und das, da muss man dir gratulieren, hast du ja eigentlich schon ausgemalt.
Ja, und damit ist deine Teilegeschichte nur noch Second Best oder kann noch stattgefunden haben, aber dann fehlt dir der wichtigste Bestandteil, nämlich, oder das Puzzlestück, was wir beide nicht hatten, nur dass ich den Rest gut geraten habe. Vielleicht, wahrscheinlich, also ist ja auch noch nicht fest. Aber, also United Masters ist ein, wenn du so willst, ein Neo-Label.
Also oh, Neo-Label. Hast du dir das selbst ausgedacht?
Habe ich gerade gecoint, in diesem Moment. Steht nicht mal in den Notizen. Oder Neo-Distribution for Music.
Wie kommst du denn auf Neo? Vom Neo-Broker?
Also diese ganze Musikindustrie ist ja furchtbar ineffizient, wie ich schon mehrmals behauptet habe. Eigentlich so Industrien, wo Leute hohe zweistellige Margen haben und dafür relativ wenig leisten und am Ende alle Marktseiten unzufrieden sind. Und nach meinem Verständnis ist das so. Also ich kenne keinen Künstler, der sagt, ich bin mit meinem Label super zufrieden, außer zumindest nicht, wenn die Kamera aus ist. Und da trotzdem kriegen alle mal 30-40% von irgendwas ab. Und am Ende kriegt der Künstler, das hatten wir gerade letztes Mal, glaube ich, ne? Der Künstler kriegt 10-15% von dem, was der Konsument bezahlt. Das kann so keinen Sinn machen. Deswegen hat 2017 der, was war das, Ex-Manager von NAS oder so? Das darfst du gleich erzählen, da kommen wir gleich zu. Die Verquickung mit der Rap-Branche sind ja dein Gebiet. hat mit 70 Millionen von Alphabet, also der Google-Mutter, 2017 United Masters gegründet. Und das wurde jetzt nochmal von Apple, also Alphabet und Andreessen haben ihr Prorata gemacht und Apple hat jetzt nochmal 50 Millionen reingelegt. Ich bin mir relativ sicher, die hätten es auch gern gekauft. Und ich glaube schon, also deren Angebot ist, sie sind eigentlich kein Label, sondern nach meinem Verständnis ein Vertrieb. Das heißt, der Künstler kann halt seine Musik in alle Kanäle distribuieren, gibt dafür 10% der Einnahmen ab oder er zahlt eine Monthly Fee und behält 100% seiner Einnahmen. Also sehr kompetitives Angebot im Vergleich zu bisherigen Vertrieben.
Ja, vor allem hat er weiterhin seine Rechte.
Genau, du behältst deine Rechte, du hast dafür irgendwie keine Promotion vom Label, keine Dom Perignon-Partys, musst dein im Moment noch dein Marketing selber machen dann. Aber wie gesagt, dafür bleibst du Herr deiner Tantiemen und musst die mit niemandem teilen. So Label in your pocket oder your Label in your pocket bewerben die das. Also du kannst wirklich vom iPhone eigentlich streamen in Tidal, in Spotify, in Apple Music. Und es macht, glaube ich, Sinn, wie gesagt, weil da sind viel zu viele Mittelsmänner. Also du hast ein Vertrieb, ein Label, ein Major-Label, ein Agenten und einzelne Sachen kann man davon bestimmt noch behalten auch weiterhin, aber am Ende kannst du die Distribution deiner Musik selber in die Hand nehmen und ich glaube, so ist der Name United Masters auch entstanden. Es gab wann muss das gewesen sein? Ich glaube, 1920er Jahren auch oder so, haben die Hollywood-Schauspieler, also oder die Regisseure und Schauspieler und Drehbuchautoren mal United Artists gegründet. Das war, da gab es drei große Labels damals, die ich weiß gar nicht, welche das da, also wahrscheinlich, also drei Studios. Und die haben mehr oder weniger die Artists kontrolliert und ihnen die Produktionskosten und so weiter vorgeschrieben und auch Rechteverwertung und das alles war ein Thema. Und dann haben Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks und David Griffiths haben United Artists gegründet als sozusagen Independent Movie Studio, um Filme so zu machen, wie sie wollten. Und das wüsstest du übrigens, wenn du Tim Wu Master Switch, das ich ihm empfehle. Du hast ja letztes Mal nach einer Anekdote aus dem Buch gefragt. Das kommt aus dem Buch The Master Switch von Tim Wu, der jetzt Antitrust mit Joe Biden macht. Genau, und deswegen haben sie sich, glaube ich, United Masters genannt. Das ist so der Gedanke, wir sind das unabhängige Label, wo ein Großteil der Wertschöpfung bei dir bleibt. Und damit ist es jetzt meiner Meinung nach Apple gegen Square oder gegen Jack Dorsey und Sean Carter oder Jay-Z.
Genau, und ich, wahrscheinlich war das auch das größte Argument, was Jack Dorsey damals hatte gegen Jay-Z, dass er meinte so, hey, du, gegen Nas, die Rivalität, die damals in den 90er Jahren mit einer Frau angefangen hat, als sie noch kleine Buben war, die spielen wir jetzt mit gegen Apple.
Genau, was hat Nas nochmal? Das, nur weil er der Manager war oder was hat der, genau. Oder war der nicht auch investiert irgendwo? Diese Woche habe ich wieder irgendwas gelesen von einem Investment von ihm.
Nas wird der reichste Rapper der Welt sein. Der ist in Coinbase, also Coinbase macht ja nächste Woche oder übernächste Woche das IPO und da ist er unter anderem auch drin.
Ja.
Und dann wird es wieder interessant.
Was wir beide überlesen haben, ist, dass im Juni 2020 hat die Cash App Cash for Change gemacht, zusammen mit United Masters. Und da hat sich bestimmt Jack Dorsey mal den Musikmarkt genau angeschaut und sowieso ja, wie ich gesagt habe, Creator Economy und so versucht zu verstehen, in Zusammenhang mit NFTs und so weiter. Und es macht, die Cash App macht das ja, wir haben ja eben gerade drüber geredet, Miley Cyrus und so, ne? Da gibt's ja diese Cash Tags, also jeder Nutzer hat so eine ID, und die werden dann zur Kommunikation benutzt. Und ich meine, damit kannst du schon jetzt theoretisch Künstler unterstützen. Also da brauchst du halt nicht mal NFTs, sondern du kannst diesen Cash Tag, oder kennst du BitCloud? BitCloud, ja. Ist so, jeder wird sein eigener Token oder seine eigene Krypto. Und theoretisch machen die gerade gleichzeitig so eine Mischung aus dem, was BitCloud macht. Also jeder Künstler hat so einen Cash-Tag, der theoretisch auch eine Kryptowährung oder einen Token widerspiegeln könnte, der dann teurer wird oder Leute wollen in den Künstler investieren. Und also Apple wird mit United Masters, und ich meine Alphabet ist auch noch drin, das wird am Ende ein Bieterwettstreit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google und Apple so gut miteinander sind, dass sie da kooperieren werden langfristig, sondern am Ende wird es dann mega von Andreessen Horowitz gemanagten Bieterwettstreit geben, wer das Ding kaufen darf für 2 Milliarden.
So wenig. 2 Milliarden ist doch nix.
Ja, dann umgeht Apple zusammen mit United Artists die gesamte Musikindustrie. Und Apple
Was
ist
bedeutet
ja,
das für Spotify?
Kein guter Platz, glaube ich. Kompliziert. Und Apple ist ja jetzt schon der große Profiteur der Musikindustrie, ne? Weil sagen, egal wo du streamst, wenn du auf dem iPhone streamst, kriegt Apple 15-30% davon. Das heißt, sie haben auch, die Musikindustrie muss bei denen auf dem Plan sein. Also werden blind, wenn nicht. Und sie haben bestimmt nicht ohne Grund hier investiert. Und am Ende, das ist so ein bisschen wie eine Handelsmarke, also ein Private Label. Also du, als wenn du im Supermarkt die Milch kaufst, warum willst du so viel Marken und Produzenten dazwischen haben? Eigentlich kannst du die Musik dem Konsumenten günstiger anbieten und der Künstler bekommt mehr und du als Handel dazwischen oder Distributor bekommst auch noch mehr. Also wenn du das Label, Major Label Vertrieb da rausschmeißt, dann kann der Künstler mehr haben, der Endnutzer bekommt seine Musik günstiger oder Apple bekommt mehr Marge oder alle drei.
Eigentlich ist es doch so, dass der Supermarkt mit verschiedenen Prominenten die Eigenmarken
macht. Ja,
weil die Prominenten machen ja die Werbung über ihre eigenen Channels.
Ja, aber für Eigenmarken hast du doch keine, normalerweise machst du ja nicht wirklich Werbung dafür, oder? Der Sinn von Eigenmarke ist ja, dass du keine Werbung machst, deswegen weniger Ausgaben hast, günstiger produzieren kannst und du teilst die Marge, die vorher nutzlos in Werbung gesteckt wurde, teilen sich der Produzent, in dem Fall dann die Handelskette und trotzdem kriegt der Kunde mehr Value for Money. Genau, das wäre Apple Strategies und Square und Tidal könnten wiederum, aber die können ja selbst Apple noch aus dem Game nehmen. Also sie sagen, wir machen genau das Gleiche, wir connecten Artist und Konsument oder Listener und wir nehmen auch noch das App Store Ökosystem raus, weil wir über die Cash App Zahlung erledigen können, als einziger.
Und du meinst, das kriegen die durch? Fliegen die nicht irgendwann aus dem App Store?
Ja, es wird schon, also Apple wird es nicht gerne sehen. Aber theoretisch, da sie Payment schon haben, ist das die einzige Möglichkeit, den App Store zu umgehen. Und, achso, was auch noch spannend wäre, wenn Apple dieses mit United Masters dieses Roblox-Modell macht. Also, dass sie sagen, du kriegst deine Tantiemen da über die, oder Royalties über das Label. Du kannst sie aber auch in der Plattform, dann kannst du zum Beispiel deine Songs bewerben. Und dafür kannst du deine Einnahmen wieder ausgeben. Und damit wirst du halt bekannter, hast vielleicht mehr Konzert-Revenue oder andere Revenues, die von deinem Fame abhängen. Und so bleiben die Royalties am Ende in der Plattform drin. Das heißt, du sagst denen, ihr kriegt 100% des Geldes, aber wenn ihr es auszahlen wollt, dann müsst ihr 20% zahlen irgendwie, so wie bei Roblox. Da muss man ja 2/3 abdrücken, wenn man das Geld rausziehen will. Und das schafft dann den Anreiz, dass die Künstler entweder andere Künstler fördern, also sie kaufen dann auch die Musik anderer Künstler damit oder Rechte, oder dass sie halt ihre eigene Musik weiter promoten in der Plattform, indem sie Werbung kaufen im App Store oder in Apple Music, um auf der Startseite zu sein beim Release. Und dann hast du eigentlich ein geiles Flywheel gebaut.
Ja, die machen schon einige Sachen irgendwie sehr richtig. Also, dass sie halt sagen, wir platzieren euch in den Listen von Apple Music, wir machen Kooperationen mit euch, mit Marken und so und alles. Also, sie geben den, die wissen schon, wie Labelmusik funktioniert und schreiben das neu.
Und ich meine, wenn du Universal, Sony, Warner bist gerade, musst du dich eigentlich verbünden gegen Apple und sagen, so, wir supplyen euch nicht mehr mit Musik. Wenn ihr nicht auf 20 Jahre schreibt, dass ihr niemals in diesen Markt gehen werdet. Wobei es ja quasi schon zu spät ist jetzt. Aber ich meine, es ist vollkommen klar, dass die jetzt die haben zusammen 80% Share zusammen mit Merlin. Und es ist vollkommen klar, dass die jedes Jahr Marktanteil weiter verlieren werden jetzt. Und es immer mehr Artists independent werden. Kannst die Uhr nachstellen, wann der letzte Artist vom Major Label verschwindet.
Ja, ich bin mal gespannt, wann jetzt die ersten Nachrichten rauskommen, dass halt große Artists rübergehen. Weil das muss doch jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Trend sein, dass halt ein verrückter Rapper zu denen kommt und sagt, ich habe hier mir meine Rechte zurückgekauft und ich bin jetzt frei.
Ja, genau, du musst dich freikaufen, das ist das Problem. Und je nachdem, wie sustainable du lebst, haben manche Leute das Geld. Ich meine, das Gute ist, du kannst ja finanzieren. Also du kannst die fakturieren. Das heißt, die zukünftigen Zahlungen deiner Royalties verkaufst du. Damit kaufst du dich aus dem Label frei und dann, ich meine, das macht ja nur Sinn. Guck mal, die Werbung machst du schon selber über deinen Instagram- oder TikTok-Account. Also die Promo oder Bewerbung, das machst du eh selber als Artist heutzutage. Und dann auch die Distribution zu übernehmen, und wofür brauchst du dann noch ein Label? So, damit du eine Record-Release-Party hast und jemand dir den besten Videoshooter irgendwie vermittelt, das kriegt man bestimmt irgendwie auch anders hin.
Ja, und was ich spannend fand, war die Präsidentin Lauren von United Master, die war 2 Jahre Head of Digital von Beyoncé. Also die hat irgendwie die ganzen großen Sachen, die sie online gemacht hat, über Instagram und so gemanagt und war dann 3 Jahre bei Instagram Head of Music Partnerships. Also die wird auf jeden Fall Social und Musik und so verstehen. Wird wahrscheinlich eine interessante Firma sein. Aktuell sind es nur 190 Leute. Mal gucken, wie groß das wird.
Die sind auch schon profitabel und die wollen, glaube ich, nur Tech-Talent einstellen noch mit dem Geld. Um wahrscheinlich mehr Lösungen noch den Artists zu bieten. Ansonsten ist ja, ich meine, super geil. Ja,
Spotify muss eigentlich genau das gleiche bauen.
Jetzt. Und letztlich bauen sie ja Schienen. Also es ist halt eine Schiene, über die du Musik senden. Also du hast einmal Infrastrukturkosten, um das zu bauen, und danach bei jedem Release verdienst du halt automatisch mit. Schon ein sehr geiles Geschäftsmodell.
Was macht das mit deiner Apple-Aktie? Nee, Amazon-Aktie?
Ich glaube, Music ist für Amazon leider nicht so wichtig im Moment. Sorry für alle, die da hart dran arbeiten. Es kann ja noch relevant werden. Aber bisher war das in meiner Investment-Hypothese. Für Amazon hat das noch eine eher kleinere Rolle gespielt.
Ja, und was Andreessen Horowitz auch noch gemacht hat in den letzten Tagen, war, dass sie in Substack erneut investiert haben. Diesmal 65 Millionen Dollar. Casey Newton ist so der größte Substacker. Das ist ein Journalist, der witzigerweise über Clubhouse letzte Woche geschrieben hat, dass er glaubt, dass oder hofft, dass Android Clubhouse wieder nach oben spült. Aber jetzt im Vergleich zu den Downloads Februar zu März sind sie 73% weniger.
Also, du bist doch Produktmensch. Kannst du mir mal erklären, wozu Substack 65 Millionen braucht?
Hauptsächlich, um Leute wie dich zu kaufen, damit du für die Content produzierst.
Ach, da gibt's Vorschuss, ne? War das nicht so? Ich glaube, du kriegst Vorschuss.
Ich glaube, Andreessen Horowitz hat sich ja relativ klar gegen Journalisten aufgestellt. Die reden ja nicht mehr mit der Presse, die machen ja eigene Sache. Sie publizieren ihre eigenen Sachen. Sie haben mit Clubhouse gezeigt, dass sie so auch sehr viel selbst produzieren. Und ich glaube, das ist jetzt mit Substack genau das Gleiche. Sie kaufen sich die besten Journalisten ein, zeigen, dass man independent ist und machen eigentlich Journalismus ein bisschen mehr kaputt. Ich frage mich, warum
man ist das dann nicht wieder Verlagswesen, wenn du sagst, ich zahle dir einen Vorschuss und dafür, das ist ja wieder wie ein Verlag dann fast.
Es wird ein Verlag sein, aber eher mit der Theorie von Uber, dass du halt, wenn du ein Journalist bist über diese Plattform und denkst, du bist frei, belügst du dich selbst, weil auf der Plattform bist du nie frei. Also auch ein, es ist so ein bisschen wie Apple es verspricht, dass wenn du ein App-Entwickler bist, du irgendwie dein eigener Herr bist, wie erfolgreich du bist.
Du kannst die E-Mails ja sehen, ne? Aber du darfst wahrscheinlich ihn außerhalb von Substack keine, darf ich meinen 65.000 Substack-Freunden E-Mails schreiben oder ist das ausgeschlossen? Weil die Frage ist,
mal gucken, ob du die E-Mails exportieren kannst.
Ich glaube, das geht. Das ist die spannende Frage. Gehört dir die Audience oder darfst du, wenn eine E-Mail-Adresse einmal da drin war, die nur noch über Substack anschreiben letztlich? Das ist eigentlich schwer zu unterbinden, aber das wäre spannend.
Wenn du wirklich eine große Persönlichkeit bist und wirklich guten Content produzierst, für was brauchst du Substack?
Um zu monetarisieren.
Kannst du das zur heutigen Zeit nicht selbst?
Ja, du kannst auch selber einen Stripe einbinden, irgendwie sowas machen oder so. Ja, das geht auch. Aber ich meine, Creator Economy ist der große Trend. Es wird eigene Creator-Netzwerke für Hundetrainer geben wahrscheinlich, wo du Hundetrainer-Content dir angucken kannst oder so. Deswegen wundert mich die 65 Millionen noch nicht. Ich habe mich nur gefragt, wofür man das Geld überhaupt braucht, weil das Produkt ist ja relativ straightforward. Ich kann E-Mails schreiben, die lesen und verschicken. Das wurde schon mal günstiger gebaut.
Ja, also ich glaube, dass sie hauptsächlich Journalisten kaufen werden und das ausbauen. Und sie holen sich wahrscheinlich die Leute, die sie am spannendsten finden und regeln das. Nur zurück zu Casey Newton, der war ja so der Coverboy im letzten Jahr für Substack und macht Plattformer als sein Portal. Meine Frage ist so ein bisschen, wie findet Andreessen Horowitz das, wenn Casey Newton schlecht über Clubhouse schreibt? Also ist man dann so unabhängig?
Deren Problem mit Journalismus löst das ja auch. Deren Problem mit Journalismus ist ja, dass sie irgendwie glauben, die Presse ist gegen sie und zu tech-kritisch und so. Und das wird auf einer Plattform ja genauso passieren, oder? Also würde sich ja die gleiche Generation Journalisten einfinden. Also vielleicht sind es ein bisschen die tech-freundlicheren, die Early Adopter und so, die da zuerst hingehen. Aber am Ende wirst du auch die Leute von The Verge da haben, die kritisch auf irgendwelche Dinge gucken oder von The Information. Weil The Information ist ja das gleiche als eigenes Label schon, mehr oder weniger. Ist ja auch paid.
Ja, spannend. Was ich noch so gefunden habe, kannst du dich noch an Kik erinnern? Den Messenger?
Kik?
Ja, K-I-K.
Nee.
Das war mal ein Messenger, der hatte auch so 100 Millionen Nutzer und irgendwann sind die abgedriftet und haben ihre eigene Kryptowährung gemacht. Und dann haben sie aufgehört. Und das Team von Substack ist eigentlich das ehemalige Team von Kik. Also da war einer dabei, der war Writer bei Tesla oder war Journalist. Dann war er bei Tesla und danach wurde er Editorial Advisor bei Kik. Und der wiederum hat mit dem CTO von Kik und mit einem Head of Platform, das sind die anderen beiden Co-Founder von Substack, das gemacht und dann waren sie bei Y Combinator und dann ist AZ reingekommen. Also sozusagen ist wahrscheinlich während des Jobs entstanden die Idee und man denkt, es ist nicht so wahnsinnig innovativ und wenn man jetzt auf die Tickets guckt, irgendwie 65 Millionen scheint auch nicht so wahnsinnig viel zu sein.
Ja. Und Casey Newton hat aber relativ spät angefangen mit Platformer, ja. Das war erst vor einem halben Jahr oder so.
Später auf Twitter angefangen als du.
Das haben die meisten Twitter-User.
Außer ich.
Außer du, weil du ich bin ja nur Fast-Follower.
Ein Punkt noch, die ganzen Entwickler, die da sind, die haben alle erst letztes Jahr angefangen. Also generell gibt es in dem Laden eigentlich keine Entwickler. Aktuell sind da 5 Leute. Und dann in Amerika ist es ja auch immer so, dass die Entwickler so maximal 1 bis 2 Jahre bleiben. Also mal interessant, wen sie da jetzt alles einstellen.
Und wann war der Inflection Point? Ich frage mich mal, wann ist Substack cool geworden über Nacht? Weil es gab ja Medium vorher schon, aber wann hat das, war das so die Erfolgsgeschichte von Ben Thompson oder?
Ja, wahrscheinlich. Also das und dann das Investment, also 2019 hat AZ das erste Investment darüber gemacht, Series A. Ich glaube, dass sie halt einfach sehen, dass das der größte Hebel ist. Und seit wann redet man denn über Abo-Modell im Journalismus? Das ist ja meines Erachtens auch jetzt erst in den letzten 12 Monaten immer aktueller geworden.
Ja, für einzelne Creator, über Paywalls, das Thema ist ja uralt.
Ja, spannend. Wie viele Leute hast du jetzt auf deinem Substack, auf den du noch nichts geschrieben hast?
3 Dutzend, schätze ich. Vielleicht 4. Habe ich nicht mehr nachgeschaut, ehrlich gesagt. Ich kriege nur jedes Mal eine E-Mail, wenn jemand anklickt. Es lohnt sich schon zu registrieren. Dann kriegt man auf jeden Fall mit, wenn die erste E-Mail rausgeht.
Ja, keine Ahnung, was das zu den Zahlen sagt. Was wurde da announced? So viele Nutzer waren es auch noch nicht. Pip, ich habe eine Frage. Und zwar von einem Hörer. Der hat einen kleinen Burgerladen in einem kleinen Ort oder einer kleinen Stadt und bietet nicht auf Lieferando an. Allerdings bucht Lieferando Werbung über seine Brand. Was soll er machen?
Das hängt ein bisschen davon ab, wenn auf die Brand buchen kann 2 Dinge heißen. Es kann ja entweder heißen, sie buchen auf den Namen des Restaurants und dann ist es nicht auffindbar. Dann, das ist keine Rechtsberatung, aber mir scheint, dann kann man rechtlich dagegen vorgehen. Also wenn jemand Doppelgänger-Podcast in seine Anzeigen schreibt, in den Anzeigentitel und verlinkt damit auf einen deutlich schlechteren Podcast, also irgendeinen anderen, dann ist das meiner Meinung nach unzulässig. Wie gesagt, ich kann mich da nicht aus, keine Beratung. Aber wenn jemand wenn du Doppelgänger-Podcast eingibst und da oben steht dann eine Anzeige, da steht, das beste Podcast-Netzwerk ist das und das, dann kann man erstmal nichts dagegen machen. Sozusagen, das ist erlaubt, dass jemand, bloß weil jemand was, es kann ja auch sein, dass Lieferando dann nur auf den Begriff Burger Karlsruhe geboten hat oder so. Und dann ist das erstmal nicht legitim. Dann ist das legitim, meine ich. Und was man aber trotzdem, man kann dann halt sich seine Marke zurückkaufen, mehr oder weniger, indem man sagt, dann biete ich halt mit. Und letztlich ist Google Ads ist halt eine Art Steuer. Also wenn du online Umsatz machen willst oder gefunden werden willst, dann musst du die in der Regel mit bezahlen. Ist schwer, das ohne zu tun. Aber wenn du die Marke selber bist, dann sollte es ja immer vergleichsweise günstig sein. Also wenn du die richtige Domain hast und selber wirklich die Marke bist, nach der Leute suchen, dann müsstest du immer den deutlich niedrigen Klickpreis im Vergleich zu Lieferando haben, die dann darauf bieten, aber das gesuchte Produkt gar nicht im Angebot haben. Von daher müsste das relativ billig sein. Und wenn man das eine Zeit lang durchzieht, hat man wahrscheinlich schon eine gute Chance, dass die Kampagne sich automatisch pausiert, weil sie sehr ineffizient wird für Lieferando in dem Fall. Ich konnte es leider nicht nachvollziehen aus Berlin, sonst könnte ich darauf noch besser antworten. Aber dann, das ist die erste Einschätzung. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ich suche hier immer mit einem englischen Setup und der Name des Burgergeschäftes, wenn man den aus einem englischen Browser sucht, dann steht da nicht der Name von dem echten Geschäft, sondern Bad Burgers. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Das kann entstehen, wenn man ein altes Restaurant übernimmt und umbenennt. Oder es hat mal ein böser Local Guide, und solche gibt es durchaus, das Restaurant umbenannt durch eine Editierung bei Google. Das würde ich mir nochmal anschauen, den Google My Business Eintrag. Wenn man mit einem englischen Device sucht, steht da nicht der wirkliche Name des Restaurants, sondern Bad Burgers. Und alle Leute, die dann, also Touristen zum Beispiel in der Stadt, würden das dann auch gar nicht finden, beziehungsweise sieht das sehr unattraktiv aus. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist was ich vielleicht fixen würde. Ansonsten, er hat auch geschrieben, dass für ihn oder das Restaurant lohnt sich das Lieferando-Modell nicht mit den 13%, weil das zu knapp kalkuliert ist. Ich würde denken, nach meinem Verständnis funktioniert Restauration im weitesten Sinne so, dass du ein Drittel Wareneinsatz hast, ein Drittel Personalkosten und dann Miete und Marge ist der Rest. Und die Miete ist ja fix. Das heißt, wenn du einen Burger mehr verkaufst, musst du ja nicht mehr Miete zahlen. Und die Personalkosten sind quasi fix oder sprungfix. Das heißt, wenn du 10 Burger mehr am Tag verkaufst, dann kriegst du es wahrscheinlich mit dem gleichen Personal hin. Wenn du 100 mehr verkaufst, dann musst du halt einen Koch mehr einstellen. Aber dann hat sich's auch gelohnt. Von daher müsste man eigentlich, wenn man zusätzlich per Delivery verkauft, müsste sich das rechnen, weil nicht alle Kosten ansteigen, sondern die Fixkosten bleiben konstant und nur der Wareneinsatz fällt zusätzlich an. Deswegen 13% sind natürlich viel, wenn man knapp kalkuliert hat, das verstehe ich schon. Aber ich würde nochmal überlegen, ob man das nicht testet. Ich verstehe auch, wenn man es nicht machen will. Vielleicht ist es ja nicht mehr die Qualität, wenn es beim Kunden ankommt, wenn man das so liefert. Ansonsten würde ich halt versuchen, parallel TripAdvisor und Yelp zu bearbeiten und halt Google Local zu fixen. Auch da kommt ja noch die Zwangsabgabe Google Guaranteed mit 50 Euro im Monat dazu bald. Vielleicht das Geld in gute Reviews stecken, um sicherzustellen, dass man immer der erste Local-Eintrag ist. Ansonsten ist der Local-Eintrag ganz gut gemanagt, bis auf diesen Namen Fauxpas, auf den man aber nicht unbedingt kommt von alleine. Ja, Lieferando wird oft so ein bisschen kritisiert, vorsichtig gesagt, wegen der Marketingpraxis. Die haben ja teilweise auch Restaurants, URLs oder Homepages, so, also mal zum Verwechseln ähnliche Homepages geschaffen, um mit den Restaurants zu konkurrieren. Der hat so ein bisschen um eine ethische Bewertung gebeten, was ich also persönlich sehr verstehe. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich finde es handwerklich aber vor allen Dingen auch sehr spammy, was die machen, ehrlich gesagt. Also sie haben irgendwie 3,5 Millionen Landingpages. Wenn du nach Burger plus der Stadt suchst, um die es da geht, kommst du auf eine Landingpage, da stehen zwei Sätze drauf und ein weiterer Link, der den gleichen Linktext trägt wie der Seite, auf der ich schon bin. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf eine weitere leere Seite mit zwei Sätzen, wo dann drei Postleitzahlen draufstehen. Wenn ich auf die erste Postleitzahl draufklicke, komme ich auf eine Übersichtsseite, wo genau ein Restaurant gelistet ist. Das hat handwerklich mit SEO eigentlich nichts zu tun. Also könnte man wahrscheinlich sich besser stellen, wenn man weniger spammy vorgeht. Also es wäre nicht, wie ich das aufsetzen würde zumindest. Es ist auf jeden Fall nicht einfach in dem Bereich, weil du eben jede Cuisine, also asiatisch, indisch, pakistanisch, was weiß ich, mit jeder Stadt, du möchtest da überall ranken. Wenn das aber dazu führt, dass du nur einen Haufen leerer Seiten indizierst, dann ist das meiner Meinung nach handwerklich sehr schwach und eher Fastfood als Sterneküche aus Marketing-Sicht, würde ich sagen. Und deswegen würde ich schon mal versuchen, auch im SEM mal mitzuhalten für einen Monat mit denen, schauen, was das kostet, wie viel Geld verliert man da eigentlich. Und damit wird zumindest deutlich teurer, diese Anzeige zu bezahlen für die. Und das kann dazu führen, dass die Kampagne pausieren und vielleicht auch dauerhaft pausiert lassen. Dann kann man vielleicht wieder testen, auch selber die eigene Werbung auszustellen, wenn man dann eh auf Platz 1 steht. Von daher ist das vielleicht wert. Ich finde insgesamt die Website von Zalando Lieferando auch unheimlich schlecht. Das zeigt so ein bisschen das Problem in Monopolmärkten, dass wenn du eben 13% Marge hast und scheinbar ein Großteil des Marktes, dass die Produktinnovation wirklich sehr darunter leidet. Und in Berlin sieht man sehr gut, oder in Großstädten, wie Volt das ausnutzt. Ne? Also sie haben ein deutlich besseres Produkt, bessere Kundenerfahrung, kostet mehr, also zahlst als Kunde halt 2,90 drauf und das Restaurant zahlt trotzdem. Aber trotzdem wachsen die relativ gut. Und das liegt unter anderem, glaube ich, daran, dass die Restaurantauswahl bei Lieferando grottenschlecht ist, weil viele Restaurants nicht mitmachen oder nicht mehr mitmachen. Und die Produkterfahrung auch schlecht. Und deswegen halte ich es übrigens für gefährlich. Die sind ja alle relativ hoch bewertet, diese Essenslieferdienste, weil man davon ausgeht, wenn die nur groß genug werden, haben die Monopolmargen. Und es gibt noch nicht so viele Märkte, wo sich wirklich ein dauerhaftes Monopol eingependelt hat, glaube ich. Beziehungsweise gibt es immer wieder Märkte, wo das droht aufzuweichen. Und Volt wird jetzt bestimmt nicht in jede Kleinstadt gehen und Lieferando ist gerade in den mittelgroßen Städten auch sehr stark. Aber in den Großstädten sehe ich den Delivery-Markt, selbst da, wo es scheinbar Monopole gibt, noch nicht verteilt. Dazu ist es zu und in den USA, DoorDash ist ja auch super spät dazugekommen. Da dachte man auch, der Markt ist verteilt an, was ist das da, Just Eat, glaube ich. Und dann kam auf einmal DoorDash, hat die besseren Restaurants, die Nischenrestaurants, die Geheimtipps unterzeichnet und ist damit sehr, sehr relevant groß geworden. Und deswegen ich hatte verschiedene Delivery-Aktien mal, bin da aber ausgestiegen, weil ich nicht so 100% überzeugt war noch von dieser langfristigen Monopolthese, dass da die Traumrenditen winken in absehbarer Zeit. Und unter anderem, letzte Woche war ja der Delivery IPO in London.
Ja, das wollte ich fragen. Ist das nicht das Gleiche? Ist das eine andere Firma? Ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten.
Ja, sehr ähnliches Modell. Und das war auf jeden Fall Bauchlandung. Also Schlagzeilen war schlechtes IPO der Geschichte in UK. Haben am ersten Tag 3 Milliarden Bewertung abgeben müssen erstmal. Oder 30%. Also es war so ein bisschen schlechte Tagesstimmung. Also es war jetzt nicht der beste Tag, um an die Börse zu gehen. Aber es liegt auch an dem Fahrerproblem, dass man nicht weiß, ob die Fahrer dauerhaft in diesem Gig-Economy-Modell verbleiben können und ob man die fest anstellen muss, was dann nachteilig für das Geschäft, gut für die Menschen wäre. Und man zweifelt, glaube ich, sehr stark daran, wie das Ganze post-Covid aussieht. Also diese ganzen Modelle, DoorDash und Deliveroo, denen ging es ja noch nie so gut. Und dass denen jetzt nach Covid nochmal deutlich besser geht, unwahrscheinlich. Da könnte es eher einen Rückschlag geben, dass die Leute doch wieder auf die Straße essen gehen. Von daher hätte ich da jetzt auch nicht zugegriffen bei dem IPO. Kann das ein bisschen verstehen. Es war sehr aggressiv bepreist.
Der große Vorteil von freitags nachmittags aufnehmen ist, dass wir wieder einen Grund haben, Wein zu trinken. Diesmal hat uns Timo eine Kiste Wein geschickt vom Pron der Hof. Timo hat das Weingut von seinem Vater übernommen und hat uns dazu auch eine super nette E-Mail geschrieben mit ein paar Fragen.
Den habe ich gestern übrigens getrunken. War genießbar sogar.
Ja, ich
kann man trinken. Den Weißburgunder hatte ich gestern.
Ich habe Chardonnay. Chardonnay schadet nie.
So.
Auf jeden Fall, zu den Fragen. Also, er schreibt, er ist selbstständiger Weinbauer und würde gerne einen Online-Shop machen. Wo bekomme ich gute Einsteigerinformationen, bezahlte Kurse? Soll ich überhaupt auf Facebook Werbung machen? Wie soll ich das Analytics richtig einsetzen? Wie bekommt man Traffic auf die Seite? Soll ich lieber sofort eine Agentur beauftragen?
Und er will 100.000 Flaschen so verkaufen im Jahr. Das ambitioniert ist schon mal gut. Aber du kommst doch aus der Weinbauregion und bist Produktexperte und Startup-Experte. Die ersten 100 Tage, da kannst du doch bestimmt helfen. Was würdest du denn tun? Du hast doch auch so Weinbauernfreunde oder Winzerfreunde.
Ich habe gesehen, seine Seite ist aktuell auf Jimdo. Da kann man ja mit dem Shop das umstellen und kann darüber verkaufen. Ich würde jetzt in den ersten Monaten nicht versuchen, meine Zeit mit Facebook und mit der Google-Steuer mich rumzuschlagen, sondern eher mal im Kleinen schauen, welche Kunden ich schon habe, ob ich die Telefonnummern von denen habe, ob ich die E-Mails von denen habe, kann ich denen schreiben, kann ich vielleicht mit irgendeinem Messenger ein bisschen rumspielen und für die Leute da sein. Und dann würde ich mir kleine Ziele irgendwie setzen. Ich meine, 100.000 Flaschen, wenn du sagst, dass die werden alle in so 6er-Packs verkauft, dann sind das ja schon fast 50 Bestellungen am Tag. Also das ist ja echt schon mal eine Ansage. Würde da ein bisschen kleiner machen. Mit Agenturen und so würde ich auch erst abwarten. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man sowohl Agenturleistung als auch Werbeagenturleistung gegen Flaschen tauschen kann. Und je nachdem schauen kann, wie man da ein bisschen was lernt. Also wenn man jemanden hat, der da richtig Lust drauf hat, ist das, glaube ich, sinnvoll. Aber als kleines Weingut hast du wahrscheinlich auch mehr Sachen zu tun, als sich um die Online-Seite zu kümmern.
Ich glaube, die Shop-Systembetreiber bieten ja auch genau für den Use-Case, haben die eigentlich unheimlich viel Content, oder? Wenn jetzt, sagen wir mal, du würdest das vielleicht mit Shopify aufsetzen. Genau die Fragen, die Content-Marketing-Abteilung von Shopify versucht natürlich, Leute mit genau so solchen Fragen auch zu ködern. Und ich glaube, da gibt's vielleicht nicht einen strukturierten Kurs, aber viele der Fragen werden da teilweise sehr gut beantwortet. Soweit ich das in Erinnerung habe. Von daher würde ich vielleicht mit 2, 3 befreundeten Winzern oder so mal überlegen, also mit auf was für Systeme haben die aufgebaut? Oder ansonsten, ich glaube Shopify scheint mir schon das Richtige, oder WooCommerce vielleicht, aber ansonsten scheint mir Shopify das Richtige zu sein für das Modell. Und dann, ich bin bei dir, ich glaube, ich will jetzt nicht Geld für Werbung rausschmeißen, sondern eher überlegen, wo kann ich bestehende Kunden aktivieren schon am Anfang. Und ich glaube, man braucht trotzdem so eine Art Distributionsstrategie, weil die meisten Leute lernen Wein, glaube ich, im Restaurant oder bei Freunden kennen. Das heißt, du musst erstmal dafür sorgen, dass der Wein irgendwo getrunken wird. Und wenn er dann irgendwie günstig nachzuordern ist, wenn da steht irgendwie ab 6 Flaschen versandkostenfrei und es kommt mit DHL, dann sind Leute, glaube ich, auch schnell und es ist irgendwie nicht super kompliziert, den zu bestellen. Und das ist ja ein Vorteil von Shopify, dass du da relativ einen guten Funnel hast eigentlich.
Jetzt dann, nach Corona hat er, oder während Corona hat ja jeder QR-Code gelernt. Du könntest ja eigentlich auf jedes Etikett einen QR-Code setzen.
Und warum willst du einen QR-Code rausrücken?
Naja, um auf die Seite zu kommen, um zu sagen, du kannst...
Oh, ich habe eine noch bessere Idee. Druck doch die URL rauf. So schwer ist sie ja nicht bei dem Wein. Du bist typischer Hamburger Agenturfuzzi. Oh, lass uns QR-Code machen. wie heißt euer Kunde? Ja, eis.de. Ja, nee, lass auf jeden Fall QR-Code machen. Nein, wie auch immer. Aber vielleicht kann ein ganz tolles Angebot noch inkludieren, in den noch ganz tollen Rabatt inkludieren in den QR-Code. Ich freue mich immer noch sehr übrigens von dem Riesling Concept Store, diese Flaschenverschließer was war das, Silikon, waren total praktisch, finde ich. Die nutze ich fast jeden, also nicht jeden Tag, aber nutze ich regelmäßig. Und eigentlich echt? Schon jeden Tag.
Aber
hast du nicht bekommen? Hast du den nur mir weitergegeben?
Doch, aber ich bin einfach verwundert, dass du es schaffst, eine Flasche nicht sofort.
Die ist für die zweite. Nein, die waren praktisch. War ein gutes Giveaway, fand ich. Genau, ansonsten statt Agentur vielleicht lieber einen findigen Schüler oder Studenten aus dem Ort finden, der das irgendwie so halb, freiberuflich nebenbei als Hobby die Paperei macht oder den man dann doch in Naturalien bezahlen kann.
Genau, oder falls du was mit WordPress machen willst, Nadim anschreiben.
Genau. Man kann das genau. Also man muss nicht Shopify nehmen, man kann es auch mit Wix, Jimdo, Squarespace, WooCommerce und WordPress machen. Da gibt es verschiedenste Lösungen. Und eigentlich bieten alle dieser Shopsystemanbieter relativ guten Content für Themen wie Payment, Analytics. Und ich meine, es ist auch relativ straightforward. Ich würde mir die meisten Gedanken, da bin ich beide, über CRM machen. Wie habe ich schon Adressen? Komme ich noch an Adressen? Wie schaffe ich es, wenn der neue frische Wein da ist, dass ich dann an dem Tag halt mal ordentlich Bestellung reinbekomme? Und wie sorge ich dafür, dass der Wein irgendwie bekannt wird? Dass es vielleicht organisch auf Instagram oder bei ein paar umliegenden Ferienhausbesitzern eine Flasche irgendwie sozusagen auf Kommission in die Ferienwohnung stellen oder bei Hotels in den Kühlschrank stellen? Ja, irgendwie distribuieren und den Namen in die Welt bringen. Vielleicht nicht den billigsten und schlechtesten Jahrgang, aber Rebsorte. Das wären die Sachen, die mir einfallen. Aber das schaffen viele Leute. Die allermeisten haben das geschafft, deswegen traue ich das auch einem unbedarften Nutzer zu. Und Shopify ist ja genau gedacht, um sowas zu machen. So noch öfter erwähnen wir den jetzt nicht, ohne dass wir Geld bekommen. Aber es scheint mir der richtige Use Case zu sein.
Ich mach dir einen Segway.
Es kam letzte Woche die erste Studie raus, wie viel Alkoholunfälle es oder Weinunfälle es auf Scootern gab. Hast du das gelesen? Nee. Also in zwei Drittel der Fällen ist der Scooterfahrer schuld und relativ regelmäßig, sage ich mal, Alkohol im Spiel.
Wie oft? Du hast dich da auch schon mal mit dem Scooter hingelegt.
Genau, und seitdem fahre ich auch nicht mehr. Ich habe es einmal probiert und dann gelassen.
Für mich mit einer der News der Woche ist, dass Lime jetzt announced hat, dass man die App nicht mehr braucht zum Scooterfahren. Und zwar kannst du mit deinem Android oder deinem iPhone einfach den QR-Code scannen und dann über das SDK sofort Apple Pay, Google Pay losfahren und zahlen. Finde ich mega schlau, vor allem in der aktuellen Lage, weil ich mir vorstellen könnte, dass ziemlich viele Leute die App über den Winter gelöscht haben. Oder während Corona jetzt es wieder ausprobieren und am Ende gewinnt die bekannteste Marke. Also oder die Marke, die am besten die Scooter irgendwo in der Stadt verteilt hat.
Ja, positiv formuliert kann man ja sagen, man muss sich mal fragen, welche Use Cases überhaupt eine eigene App brauchen und was man nicht alles noch so. Also im öffentlichen Transport und so gibt es ja auch schon so Lösungen, wo man Bustickets und so kaufen kann. Kritisch nachgedacht. Verliert man damit aber auch die Kundenbeziehung, oder? Ich hab da niemanden mehr, dem ich die Push-Nachricht schicken kann, wenn ich einen neuen Service anbiete oder so.
Na gut, wann hast du das letzte Mal eine gute Push-Nachricht von irgendeinem Mobilitätsanbieter bekommen? Aber ja, du kriegst den Kunden nicht mehr direkt und die ist auf jeden Fall die Zukunft, dass du mit Apple Pay, mit Google Pay alles aufmachen kannst und losfahren kannst. Die große Frage ist, was ist mit Carsharing? Also wenn du einen Führerschein brauchst, wenn abgesegnet werden muss,
nichts einfacher als Führerschein. Führerschein in Google Pay hinterlegen, fertig, aus die Maus. Muss ich wenigstens nicht 40 Mal Postident für jeden Müll machen.
Ja, Aber genau, das gibt es noch nicht, wird aber bestimmt auch bald kommen. Also ich war nicht überrascht, sondern aber ich fand
das Problem es gut,
dass sie es gemacht haben.
Wie stimme ich denn den AGB zu? Dann?
Das machst du über den Link noch.
Achso, das ist im SDK dann drin, dass ein Dialog kommt und man trotzdem... es macht schon Sinn, ne? Es ist die minimale Friktion, aber ist auch Disintermediation, also das theoretisch wird jeder Betreiber so einer Flotte dann ja zur Werkbank von Google und Apple, oder? Also und auf jeden Fall, du bekommst den Kunden halt nicht mehr.
Ja.
Oder ist schwer dann zu erklären, warum ich noch die App installieren sollte überhaupt. Und es gibt viel gerade Mobilität-Apps, also da gibt es ja viele, die jetzt wirklich nicht glänzen mit bester Bezahlstrecke oder so, wo du dann für 1,90 Euro Kurzstreckenticket Visa Secure machen musst und was weiß ich.
Ja, meine schöne Vergangenheit. Aber
das musst du uns nochmal erzählen, was du in deiner Vergangenheit eigentlich verschuldet hast, sodass du nie darüber sprechen möchtest.
Ist es auf jeden
Erfahren Fall, wir das noch dieses Jahr?
Möglich.
Oder immer so ein Bits in so kleinen Bits. Also Bits, es hat was mit Mobilität zu tun. Dann Bits wundert mich jetzt auch nicht, dass das alles so cumbersam ist.
Ich glaube, das Einzige, wie Lime den Kunden wiederbekommt, ist mit 10er-Karte oder Abo-Modell dann. Also ja. Über den Preis.
Verstehe. Macht Sinn. Ja.
Good News für Apple und Google Pay.
Aber wir brauchen Scooter auch nicht mehr, weil in 5 Jahren fliegen wir eh alle mit dem Lilium-Dingsbums-Jet.
Ja, ich habe gehört, jetzt nicht mehr zu zweit, nicht mehr zu fünft, sondern zu siebt, oder wie?
Genau, das hatte ich ja schon angekündigt. Also das, was wann haben wir das besprochen? Vor 4, 5 Wochen, glaube ich. Da waren das noch Gerüchte. Jetzt ist es bestätigt und Realität geworden, dass Lilium für 3,3 Milliarden US-Dollar zusammen mit Cal merged und an die Börse geht dadurch. Und weil man ja weiß, dass der 5-Sitzer nicht fliegen kann, braucht man jetzt einen 7-Sitzer. Das könnte, und da ist auch schon relativ klar, dass es als nächstes auf 16 und 50 gehen soll. Das heißt, man könnte jetzt so ein dauerhaftes Modell machen, dass immer, wenn man merkt, dass das Ding nicht fliegt, sagt man, wir bauen jetzt die nächste Generation. Das hätte fliegen können, aber wir wollen noch größeres, noch wirtschaftlicheres Flugzeug bauen. Deswegen zeigen wir jetzt gar nicht mehr, wie das fliegt, weil wir schon das nächste bauen eigentlich. Also man macht immer so einen Probeflug, der einmal hoch, einmal runter geht, aber diesen Seitwärtsflug oder Vorwärtsflug nicht hinbekommt. Und dann sagt man, okay, das haben wir jetzt einmal bewiesen. Vielleicht machen wir es auch nur mit einem 1:4 Modell oder so. Ja, das scheint die Strategie so ein bisschen zu sein.
Und wie ist das von der Bewertung? Wenn man da mehr Sitze reinsetzt, dann ist die Firma auch mehr wert?
Ja, du kannst natürlich effizienter, also wenn du 50 Leute in so einen Shuttle reinbekommst oder 16, wird das, und die werden ja so in einer Art Shuttle-Betrieb fliegen, zumindest ist das der Plan, dann wird es natürlich schon auch effizienter, so. Aber ja, bisher ist, wie gesagt, ja noch fraglich, ob das mit existierender Batteriekapazität technisch überhaupt theoretisch möglich ist. Das wird ja noch bestritten von einigen Experten, nicht allen. Aber das klingt noch nicht so, als wenn wir in 2 Jahren da drin sitzen. Aber vielleicht wären wir überrascht. Ich finde es schon auch sehr ungewöhnlich, dass Unternehmen nicht rentabel sein müssen, um an die Börse zu gehen. Da hat man sich dran gewöhnt. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Dass vollkommen klar ist, dass sie in den nächsten 3 Jahren keinen Umsatz machen werden. Das, ich meine, wozu schauen wir uns denn die Earnings an? Was werden die jetzt vierteljährlich herausgeben? Wie viel Geld sie verbrannt haben, okay, aber dem steht, also warum soll ich mir die Earnings überhaupt durchlesen? Da steht ja nur jedes Mal drin, ja, wir haben jetzt wieder 200 Millionen dieses Jahr verbraucht und ein schönes Bild, wie das Ding vom Computer animiert durch Dubai fliegt und tatsächlich ist halt noch nicht mal abgehoben oder in dem Fall, der 5er ist ja abgehoben, aber nicht wirklich weit geflogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Investment ist. Aber Frank Thelen hat auf LinkedIn gratuliert und gesagt, dass sein großer Traum ist, oder schon immer sein großer Traum war, bei einem Startup vom Start bis über den IPO hinaus dabei zu sein. Da lese ich raus, dass er da weiter investiert bleibt. Das finde ich dann wenigstens fair, dass man da auch
weiter. Meinst du nicht, dass das Family Office dann irgendwann anruft und sagt, hier, du musst da rausgehen?
Ja, meinst du, dass er irgendwann auscasht? Bestimmt, so habe ich es nicht gekriegt. Also das war übrigens eine lustigeren April-Scherze, dass Dieter Bohlen jetzt bei der DHDL, die Hülle der DHDL anfängt.
Ja, echt?
Damit wäre, glaube ich, der zumindest wirtschaftlich talentierteste Investor im Raum, aber habe ich echt, war eine der Scherze, die mich, wo ich, weil er auch bei DSDS aufgehört hat, dachte ich, kann schon sein. Ich hätte es nicht überraschend gefunden, aber ich glaube, es war ein Scherz, war am 1. April.
Ja. Zum Abschluss, glaubst du, dass ein Investment in cultured meat, also gezüchtetes Fleisch, besser ist als in das Beyond Meat Fleisch? Wie findest du es moralisch? Würdest du Fleisch essen, das aus einem Reagenzglas kommt?
Wir essen ganzen Tag Sachen, die aus dem Reagenzglas kommen, also warum dann nicht auch Fleisch? Also prinzipiell ist beides deutlich besser als tierisches Fleisch zu essen, das kann man schon mal, wobei das ist ja tierisch, ne? Pro forma ist das tierisch, nur das Tierleid ist nicht passiert. Ich war tatsächlich in ein Cultured Meat Startup investiert, das ein IPO gemacht hat, ich glaube vor 2 Wochen oder so. Also nicht das Startup selber, sondern es wurde verkauft, also es hieß Piece of Meat, wurde in Berlin und Belgien gegründet. Und die haben aber an Israelis, an Meatech 3D verkauft und die sind jetzt an die Börse gegangen. Was Meatech macht, kann ich nicht einschätzen, aber Piece of Meat hat, wie heißt das, Foie Gras, Gänsestopfleber gemacht, was ich gut finde, weil es eins der Produkte ist, die ich schon seit langem wirklich nicht mehr esse. Ich wirklich abscheulich finde, wie das, unter welchen Umständen das produziert. Ich verstehe total, warum man das mag, weil es so schön süß und cremig ist und was weiß ich, aber das wird wirklich unter abscheulichen, also insgesamt für werden Tiere ja überwiegend unter abscheulichen Bedingungen hergestellt oder leben gelassen. Und bei Gänsestopfleber finde ich es aber besonders schlimm und deswegen fand ich es total schlau. Und Fettleberzellen, also Leberzellen sind ja Fettzellen, sind zu, besonders einfach zu produzieren, sind sehr ähnlich zu Fettzellen, besonders einfach zu produzieren, fand ich ein super MVP-Produkt. Deswegen, und das Team war cool. Deswegen.
Wie bist du denn da rangekommen?
Über einen gemeinsamen Bekannten, wie das immer so ist. Ja. Und hab mich überzeugt. Also war so ein Investment, wo ich dachte, hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, aber wenn es klappt, dann, also A, es ist definitiv gut für die Welt und B, kann es auch theoretisch sehr groß werden. Ist dann sozusagen vom Exit dann doch so im mittleren Rahmen gewesen jetzt, aber finde ich definitiv gut und ich glaube, das muss die Zukunft sein. Also dass du, wenn du mal wirklich Rindergeschmack haben möchtest oder eine gewisse Textur im Fleisch oder so, dass man das im Reaktor züchtet. Und letztlich, wir behandeln Tiere ja wie Reaktoren. Also Hühner sehen im Stall so aus wie Hühner, weil das die derzeit effizienteste Form ist, tierische Eiweiß, was weiß ist und nach Huhn schmeckt, zu produzieren. Oder weil wir nicht besser Energie in tierisches Eiweiß umwandeln können. Oder weil ein eingesperrtes Huhn die effizienteste Form ist, Energie in tierisches Eiweiß umzuwandeln. Ja, so muss man es eigentlich sagen. Und dafür ein Tier überhaupt zu erschaffen oder sozusagen zum Leben zu erschaffen und dann wieder zu töten, ist totaler Unfug. Das hat er zwischendurch überhaupt nicht gelebt. So, das, bei einem Schaf oder so ist vielleicht nochmal anders oder wenn man jagen geht, irgendwie das ist grundsätzlich eine andere Sache. Aber Tiere so zu züchten, dass sie nur irgendwelches Kraftfutter oder Tiermehl möglichst effizient in Muskelfleisch umsetzen, finde ich relativ dumm. Und deswegen finde ich sowohl Fake Meat oder Cultured Meat beides sinnvoll. Muss man halt rausfinden, was am Ende auch attraktiver wird und günstiger. Ich glaube, Cultured Meat ist noch unheimlich teuer. Also da kostet irgendwie so ein daumengroßes Stück kostet zigtausend Euro. Aber da wirst du so eine Degression haben, auch dass das immer günstiger wird, je mehr man davon produzieren kann. Ich glaube, Burger gibt's schon erste. Und letztlich kannst du fast jede Muskelphase langfristig auch anders herstellen. Fände ich sehr gut. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, was Technologie ist. Und ich glaube, das fände ich wirklich Fortschritt und Evolution, wenn man schafft, sowas zu replizieren, ohne dafür Tiere zu quälen. Fände ich einen großen Fortschritt der Menschheit. Wäre auch extrem gut für den Planeten, lustiger, klarerweise. Du brauchst irgendeinen Grundstoff, also eine Alge oder so, auf der die, also soweit ich das verstehe, wird es von Bakterien umgewandelt, das Fleisch in dem Reaktor. Die kriegen die DNA von einer Leberzelle oder so, und bauen damit auf einer Nährbasis aus Algen oder so Leberzellen auf. Also ich sehe keinen Unterschied, ehrlich gesagt, ob das eine besser oder schlechter ist. Also ich finde es auf jeden Fall vollkommen ethisch einwandfrei, Tierzellen herzustellen in so einer Form. Im Vergleich zu, wie wir es derzeit bauen. Also das nicht mal die gleiche Liga, nicht mal eine andere Liga, das ist einfach Tag und Nacht. Ob dann jetzt Pflanzen noch besser ist oder Reaktoren, das da würde ich kein, das ist so weit voneinander entfernt, dass die keinen Unterschied mehr machen würde. Am ersten müssen wir diesen Riesenschritt machen.
Und hast du schon mal sowas gegessen?
Nee, ich hätte es testen können, glaube ich. Es gab immer so klar, einmal so für die Präsentation so wirklich ganz kleine Stücken. Aber fand ich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Am Ende wird es, du baust die Zellen und so wie du es auch beim Culture, beim Fake Meat machst, wird das schon noch mit Geschmacksstoffen versetzt. Also du baust eine sehr rohe Zelle, die die richtige Textur hat und das richtige Fett-Eiweiß-Verhältnis. Und dann kommen da aber trotzdem irgendwie ganz viele Gewürze ran und Geschmacksstoffe, damit das auch noch so schmeckt wie Fleisch. Von daher wäre das so oder so eine Illusion. Und ich finde Gänseleber auch wirklich nicht so erquicklich. Gab's bei, ich bin mal von einem so Consulting-Job, ich fliege normalerweise auch irgendwie gar nicht Business oder so, aber da bin ich, weil es sehr spät war und ich kein Abendbrot mehr bekommen habe, Business geflogen und bei Air France gibt's immer noch Gänsestopfleber in der Business Class. Das fand ich einigermaßen eine Zumutung. Ansonsten war es alles ganz nett, aber würde mich wundern heutzutage, dass es ein Großteil der Gäste noch toll findet.
Pip, 2 Stunden sind rum. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Frohe Ostern an alle. Falls ihr Fragen habt oder Feedback, gerne an podcast@doppelgänger.io und wir hören uns wieder am nächsten Samstag.
Das heißt, nächste Folge kommt wieder Samstag raus? Alles klar, dann machen wir das jetzt so. Dann noch ein schönes Wochenende dir.
Ciao.
Ciao, ciao.